Herzlich willkommen zum IO Remote der Illustratorenorganisation. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind extra stolz, dass ihr heute da seid, denn das Thema heute ist Altersvorsorge. Und das ist ja bekanntermaßen ein bisschen trockenes Thema. Deshalb klopft euch erstmal schön ordentlich auf die Schulter, dass ihr heute hier seid. Super Sache. Für euch selbst steht ihr ein. Ich feiere euch dafür. Mein Name ist Magdalena Vollmer. Ich bin ein neues Gesicht. Als Teilnehmende in den IO Remotes habt ihr mich vielleicht schon mal gesehen. Ich bin seit Juni jetzt mit im Vorstand der IO. Vielen Dank für das Vertrauen und den Vorschuss sozusagen an dieser Stelle. Und ich darf heute hier dieses IO Remote moderieren. Und ich freue mich sehr, an meiner Seite Thilo Krapp, ebenfalls im Vorstand, als Co-Host zu begrüßen. Der betreut heute den Chat. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach euch im Chat an ihn wenden, mit Direktnachrichten, falls ihr vielleicht namentlich irgendwie anonym bleiben wollt oder so, dann könnt ihr ja auch auf Direktnachricht an Thilo gehen. Und ansonsten schön viele Konfettikanonen. Hier donnert's. Okay. Und im nächsten Schritt mit einem donnernden Applaus begrüße ich Gunnar Maschke, Honorarberater. Der ist heute hier, um uns seine Expertise zu teilen zum Thema Altersvorsorge im Allgemeinen und uns Rede und Antwort zu stehen. Natürlich kann in diesem Rahmen hier keine individuelle Beratung erfolgen. Ich denke, das ist allen klar. Aber wir bekommen heute mal einen groben Überblick über die Möglichkeiten, die wir haben. Denn, und das ist das Ziel der heutigen Veranstaltung, wir wollen hier heute rausgehen mit dem Gefühl, dass wir eine Möglichkeit haben. Ja? Und wer von euch sich noch vielleicht noch nicht mit dem Thema befasst hat und ein bisschen Muffensausen hat oder ein bisschen unsicher ist mit dem, was er gerade schon hat, der oder die möge heute Abend hier rausgehen und sich bestärkt fühlen, ja, und motiviert und orientiert und ein Gefühl dafür haben, wo es als nächstes hingehen kann oder was der nächste Schritt ist. Genau, und wow, hier ist richtig krasses Gewitter jetzt am Start. Damit würde ich sagen, ist von meiner Seite erstmal soweit alles gesagt. Ich würde das Mikro mal direkt an Gunnar übergeben. Und dann schauen wir mal, wie wir so uns hier durch das Thema und den Abend durchschlawenzeln, wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Das wäre ja ein bisschen inkonsequent. Gemeinsam hindurchgehen. Sagen wir es mal so. Schön, dass du da bist, Gunnar. Dein Mikro ist noch leise, glaube ich.
Nee, müsste an
Ich schalte
sein.
jetzt mal mein. Jetzt ist es an. Nee, gut.
Ja.
Dann hast du, dann beherrschst du die Kunst des freundlichen Lächelns, ohne ein Laut von dir zu geben. Fantastisch. Ich mache mich still.
Es müsste an sein. Hört ihr mich jetzt nicht? Doch, ihr hört mich, ja. Ich kann mich nur nicht selber sehen. Insofern alles gut. Ich finde es total klasse, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ich sag euch, weil ich ja mitgekriegt habe, bei euch ihr duzt euch alle. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich gerne auch duzen. Bin total stolz, dass die Illustratorenorganisation mich eingeladen hat, zu euch dazu, zu dem zugegebenermaßen ein bisschen unbeliebten oder trockenen Thema zu sprechen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir es aufbauen. Ich werde auf keinen Fall als Finanzberater oder Honorarberater euch mit irgendwelchen Produktgeschichten quälen. Ich glaube, es geht erstmal darum, eine Orientierung zu kriegen. Es ist, wie ihr vielleicht der Einladung auch entnommen habt, es ist ein Dschungel da draußen. Und dieser Dschungel, da müssen wir erstmal die beiseite räumen, damit wir ein bisschen klarer sehen, damit wir oben auch den Himmel sehen. So sehe ich das mal und dazu möchte ich heute gern ein bisschen beitragen. Um das zu machen, habe ich so eine kleine Präsentation. Ich bin so ein alter PowerPoint-Junkie. Seht es mir bitte nach. Ihr seid Illustratoren, ihr seid wahrscheinlich viel kreativer da drin als ich, aber das ist meine Methode am besten, mit euch darüber zu sprechen. So, jetzt gebe ich da mal den Bildschirm frei. Könnt ihr den sehen? Gebt ihr mal irgendwie einen. Ja? Okay. So. Also das ist die Veranstaltung heute. Und geht der nächste. Ach so. Interessant war Folgendes. Ich habe gesehen, bei euch gab es letztes Jahr eine Umfrage zur Berufssituation 2023. Und ich habe mir bezüglich des heutigen Themas mal die Seite rausgeguckt, was den Teilbereich Altersvorsorge betrifft, was ihr denn schon gemacht habt, natürlich ohne Namensnennung. Finde das interessant, das zu gucken. Betreiben Sie, ja, immerhin knapp drei Viertel betreiben Altersvorsorge und ein Viertel oder gut ein Viertel nicht. Und ja, vielleicht schaffen wir es heute, das Ganze so aufzubauen, dass sowohl die, die es betreiben, noch vielleicht ein Stück weit sicherer sind mit dem, was sie tun. Erstens. Und zweitens vielleicht auch noch ein Teil der Leute, die bisher noch nichts tun, zu motivieren, das Thema anzugehen. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht ein paar kurze Sätze zu meiner Person. Ich bin ein alter Banker, Bankkaufmann gelernt und Betriebswirtschaft studiert, habe in zwei, nicht mehr in mehr Banken gearbeitet bis vor 4 Jahren und habe mich dann noch mal ganz spät selbstständig gemacht. Mein Steckenpferd während meiner gesamten Berufslaufzeit war eigentlich das Thema Kapitalanlage, Geschäft und da gehört auch Altersvorsorge dazu. Und wie gesagt, nach meiner Bankzeit, weil ich festgestellt habe, das geht irgendwie besser, als es bisher bei Banken und sonstigen Finanzberatern funktioniert, habe ich mich nochmal selbstständig gemacht als Honoraranlageberater. Bin also BaFin-zertifiziert und darf dann entsprechend zu den ganzen Kapitalanlagethemen entsprechend auch von Seiten der BaFin registriert beraten. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein zu meiner Geschichte. Ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte euch mit motivieren. Das Thema ist nämlich für jeden von euch relevant. Und das Schöne ist, jeder, wirklich jeder, kann einen Weg finden, dieses Thema anzugehen. Das zweite Ziel, was ich habe, ihr kennt die wichtigsten Parameter für euren Weg. Das möchte ich gerne erreichen. Mit dem heutiger Veranstaltung. Ihr haltet einen Ansatz für euer persönliches Vorgehen zu bestimmen. Und das Schönste wäre natürlich, und das Letzte, ihr kommt auch danach ins Handeln, wenn noch nicht geschehen. So, das ist mein Ziel für die Veranstaltung. Wie möchte ich das heute angehen? Erstmal ist das, wie gesagt, eine etwas komplexe Materie und ich möchte ein bisschen zur Faktenlage was sagen, ganz kurz. Wie ist das aktuell in Deutschland geregelt? Und der zweite Punkt sind Strukturierung von Lösungen. Wie baue ich das für mich selber, also für euch selber auf? Und dazu möchte ich euch einen Vier-Schritte-Plan geben, und da bitte auch in der Reihenfolge möglichst zu gehen ist, damit ihr einen für euch logischen Weg gehen könnt, ohne diesen ganzen Dschungel zu durchdringen zu müssen. Der dritte Teil ist ein Informationsteil, der wird ein bisschen trocken, damit ihr sehen könnt, was da alles in den Dschungel auf euch wartet. Denn da gibt es leider viele Fallstricke und die möchte ich euch zumindest mal erläutern und auch die verschiedenen Lösungen, die es dort am Markt gibt, zeigen, was da relevant ist, was vielleicht unnütz für euch ist. Das müsst ihr natürlich auch selber entscheiden. Wie gesagt, ich kann leider keine persönliche individuelle Beratung an so einem Abend hier machen, aber und vielleicht sogar schädlich ist. Und am Schluss mache ich ein kleines Fazit zu der Geschichte und bin dann natürlich auch noch offen für Fragen. Im Vorgriff gab es einige Fragen. Ja, Magdalena?
Kurz mal direkt bei dir reingefragt. Wenn
Ja.
jetzt irgendwo Fragen kommen im Laufe der 4 Schritte oder was du uns
Ja.
erzählst, dürfen wir dann auch direkt
Ja,
reinfragen?
natürlich.
Ja,
Könnt ihr.
super. Ich würde
Ja, also.
dann meldet euch gerne so per Handzeichen und dann nehmen wir euch dann dran, ne? So machen wir das. Alles
Okay,
klar.
ja.
Super.
Also dann, wie gesagt, Fazit und Fragen am Schluss natürlich auch nochmal. Aber wie gesagt, bei bestimmten Teilen natürlich, oder ihr könnt zwischenfragen, wenn es, wie gesagt, ich bitte euch nur, die Individualität rauszulassen, weil da komme ich dann leider in eine Beratungssituation, das macht das Ganze dann etwas schwierig.
Da noch mal kurz angesetzt, Thema Individualität. Also ich denke schon, dass ihr also nicht im Umfang jetzt eure persönliche Situation beschreibt, aber man kann es schon spezifizieren,
Ja,
weil
natürlich,
wenn jetzt
das
zum
meine ich
Beispiel
ja.
Fragen, also wie ich glaube, wir können teilweise schon ganz gut adaptieren, wenn jemand was auf sich Bezogenes fragt, ob das für uns wahrscheinlich auch in Frage kommt oder interessant sein könnte. Also inwiefern meinst du nicht, du meinst halt keine 1:1 Beratung, aber man kann mit einer persönlichen Frage reinkommen.
Ja, natürlich kann man mit der persönlichen Frage reinkommen, aber ich
Okay.
habe in solchen Situationen schon erzählt, da wurde mir dann das gesamte
Da
Geschichte
grätsche ich
offengelegt.
rein. Da grätsche ich dann rein, wenn es zu viel
Ja.
wird. Aber ich wollte nur alle ermuntern und ermutigen, ihr dürft eure persönliche Frage schon stellen, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir hier, wir können, das ist ja die Krux, ne? Man kann es nicht zu allgemein halten, gleichzeitig kann man nicht zu persönlich werden, weil es wiederum sehr individuell ist. Aber irgendwie müssen wir die Balance finden. Und ich glaube, zwischendurch eine persönliche Frage kann das Ganze schon
Ja, natürlich, ja.
ein bisschen nachvollziehbar vielleicht auch machen.
Ja, dann gehen wir aber zu Punkt 1, würde ich sagen. Die Faktenlage. Diesen Ausschnitt, den habe ich von der deutschen Rentenversicherung rauskopiert, von der Seite. Die gesetzliche Rentenversicherung ist und bleibt die wichtigste Säule. Wahrscheinlich auch für euch über die Künstlersozialkasse seid ihr in der deutschen Rentenversicherung versichert. Aber, und da steht da schon nicht seit gestern, doch zusätzlich Altersvorsorge ist wichtig. Wer seinen Lebensstand im Alter halten will, sollte sich eine private oder betriebliche Altersvorsorge aufbauen. Das nächste Thema ist dann leider ein bisschen blöd, weil wenn dann beraten wird zu der Altersvorsorge oder Geldanlage, dann hat es häufig im Test der Verbraucherzentralen dazu geführt, dass die Angebote, die dort gemacht werden, häufig nicht bedarfsgerecht waren. 95%, diese Untersuchung ist zwar schon ein bisschen älter, aber letztendlich immer noch gültig. Und häufig sind Produkte, die da empfohlen werden, zu teuer, zu unflexibel, also eigentlich jedenfalls nicht auf den individuellen Bedarf abgestimmt. Und das ist die Krux, letztendlich die aktuelle Faktenlage. Aber dass sie es braucht, jeder irgendwas machen sollte, ist, glaube ich, relativ deutlich geworden. Der demografische Wandel lässt da keine Alternative zu. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, die aktuelle Veränderungen für ältere Menschen, so wie mich, ist eine gute Entscheidung getroffen worden, für die Jüngeren leider nicht, um es mal ganz klar zu sagen. Denn das Rentenniveau wird zumindest mal für die nächsten Jahre auf einen bestimmten Prozentsatz eingefroren, während andere, die Jüngeren, da etwas Problem haben werden. Trotzdem steigen auch die Beiträge. Also insofern ist das leider nicht so schön insgesamt. Ist aber nicht zu ändern. Nützt ja nichts, darüber zu klagen. Wenn man es weiß, kann man vielleicht etwas verändern oder angehen persönlich. Was ihr jetzt auch seht, das ist der Dschungel, den ich meine. Der Dschungel, der ist kaum zu durchdringen. Und das fängt meistens mit Produktnamen an. Ich weiß ja nicht, ob ihr das alles schon mal gehört habt. Wahrscheinlich schon. Der eine oder andere zumindest mal. Und dann kommen nicht nur Produktnamen, die als Lösung zum Tragen kommen. Dann kommen auch Anbieter, die ich jetzt hier einblende. Und die alle haben natürlich die beste Lösung für euch alle zum Thema Altersvorsorge. Und dann stellt sich natürlich irgendwo die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Wer macht mir denn jetzt das für mich günstigste Angebot oder beste Angebot? Und das ist die Frage aller Fragen, wie sorge ich für das Alter richtig vor? Und bevor ich mich jetzt in irgendwelchen Produktgeschichten verliere, mache ich es mal anders. Wir kommen schon zu Punkt 2. Wir strukturieren jetzt die Lösungen und wie baue ich das für mich persönlich auf? Dazu habe ich euch 4 Punkte mitgebracht oder 4 Schritte mitgebracht, die ich gerne auch, die ich euch empfehlen würde, auch nacheinander durchzugehen. Der erste Punkt ist Kassensturz. Was habe ich denn eigentlich schon? Also unabhängig von der Altersvorsorge, die ihr vielleicht privat oder betrieblich macht, sondern was ist denn eigentlich schon an gesetzlicher Altersvorsorge da? Das müsst ihr einfach mal aufschreiben oder ermitteln. Zweiter Punkt, was kann oder will und kann ich erreichen? Macht einfach mal ein Versorgungsniveau, was ihr gerne erreichen würdet oder erreichen könntet, um letztendlich nicht in solche Themen wie Altersarmut zu verfallen. Das Schöne ist ja, man kann immer irgendwas tun, bevor der Fall dann irgendwann eingetreten ist. Und insofern möchte ich euch motivieren, diese Schritte auf jeden Fall zu gehen. Der dritte Punkt, und der wird meistens vergessen, gerade wenn euch irgendwelche Produkte angeboten werden. Was ist mir persönlich bei der Umsetzung wichtig? Da gehe ich ziemlich intensiv drauf ein. Und erst dann, ganz am Schluss, nach diesen ersten 3 Schritten, dann kann man über Produkte und Lösungen nachdenken. Und da gibt es auch ein paar Fallstricke, über die ich dann mit euch sprechen werde. So, das sind die ersten vier Schritte so mal als Überschrift. Fangen wir mal mit dem ersten Schritt Kassensturz an. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Ach so, wollte ich noch sagen, ich werde diese Präsentation logischerweise als PDF euch zur Verfügung stellen, damit ihr sie nochmal als Nachschlagewerk habt oder damit das alles nicht verloren geht. Könnt ihr dann dadurch dann nutzen, stelle ich der Organisation zur Verfügung, die kann das dann sicherlich verteilen. Also erster Schritt Kassensturz, welche Anwartschaften und Einnahmen kann ich denn überhaupt wann und in welcher Höhe erwarten? Ich habe euch mal eine Liste mitgebracht und ich habe ja auch gesehen, oder dass manche von euch sogar sagen oder viele davon sagen, sie könnten sich auch im Rentenalter weiter die Tätigkeit vorstellen. Insofern ist der Punkt 6 jetzt nicht unbedingt so dahergesprochen, sondern das ist durchaus möglich. Und ich habe das übrigens auch vor. Also ich werde, wenn ich im Rentenalter bin, weiterarbeiten, weil mir das so viel Spaß macht. Aber Fakt ist, macht doch mal eine Aufstellung, was ihr an gesetzlichen Anwartschaften zum Beispiel habt, ihr zum Beispiel bei euch aus der KSK oder das ist ja letztendlich die deutsche Rentenversicherung. Wenn ihr schon was gemacht habt, da gibt es subventionierte Privatversorgung, Rürup oder Riester-Renten. Gibt es da Ansprüche? Könnt ihr das quantifizieren? Gibt es aus betrieblichen Anwartschaften so Direktversicherungen, Pensionszusagen? Der eine oder andere hat da vielleicht Ansprüche. Oder er hat ganz was Privates gemacht, gar nicht irgendwie subventioniert oder gefördert durch Fonds, Lebensversicherung, Rentenversicherung. Und andere vielleicht auch noch, wenn sie Immobilienbesitz haben, den sie vermieten und verpachten. Das alles generiert ja Einnahmen und wenn man das alles mal aufschreibt, und kalkuliert für die Zukunft, dann hilft das ja auf jeden Fall schon mal weiter bei dem Thema, wo stehe ich denn eigentlich, muss ich dann eigentlich noch was tun? Oder wie viel muss ich noch tun?
Wir haben eine
Zweit,
Frage.
ja?
Können wir kurz einfallen? Einmal Marie-Pascal.
Hey, Gunnar, zu den Anwartschaften hätte ich gerne von dir mal gehört, wie würdest du das denn bewerten, wenn man dann die Rentenauskunft bekommt? Dann ist ja immer die Frage, was steht da drauf? Was bedeutet das dann in der Zukunft? Weil da habe ich schon so unterschiedliche Herangehensweisen gehört, wie man das bewertet. Also einerseits, wie viel ist das dann noch wert? Und auch, es gibt ja so es wird ja sogar in der Rentenbenachrichtigung, werden ja diese Faktoren genannt, dass sich das in unterschiedlicher Art und Weise entwickeln könnte. Wie würdest du damit umgehen?
Also, danke für die Frage. Also zunächst einmal gibt es ja ein paar Zahlen in dieser Rentenauskunft und ich gehe immer von der jetzig erreichten Anwartschaft aus. Du hast bestimmte Punkte gesammelt und eine bestimmte Anwartschaft steht in dieser Rentenauskunft. Und jetzt kann man, also wenn man sagt, okay, ich arbeite bis zu einem gewissen Alter, meinetwegen Renteneintrittsalter weiter, dann ist da ja auch noch eine Prognose gemacht worden. Wenn Sie weiter so zahlen wie bisher, werden Sie das und das erreichen. Dazu kommen allerdings noch Rentenanpassungen, Rentensteigerungen. Jetzt gerade zum Beispiel in diesem Jahr haben wir per 1.7. eine Rentensteigerung gehabt, die war gar nicht so schlecht im Verhältnis zu sonst. Der Rentenpunkt, ich weiß nicht, ob ihr da was mit anfangen könnt, den sonst jetzt immer 37,60 € war oder bis jetzt aktuell 37,60 € pro Rentenpunkt. Der wird in Zukunft 39,32 € sein, also ab 2024. Das heißt, ihr guckt in die Rentenauskunft rein, dann seht ihr meistens auf der Rückseite steht, wie viele Rentenpunkte ihr gesammelt habt, multipliziert das mit diesen 39,32 € und dann wisst ihr, wie viel aktuell Rentenanspruch da ist. Und ihr könnt davon ausgehen, dass auch dass dieser Rentenpunkt oder diese Rentenanwartschaft pro Punkt in der Zukunft auch steigen wird. Aber das ist kein direkter Inflationsausgleich, sondern der orientiert sich an der Steigerung der Arbeitseinkommen, sprich Lohnabschlüsse. Danach soll also auch dieser Rentenpunkt mehr wert werden. Jetzt dürft ihr natürlich eins nicht vergessen. Dieser wird zwar mehr wert, aber wir haben ja auch gestiegene Kosten. Also sprich, die Inflation geht auch rauf. Und insofern müsst ihr euch überlegen, ob das oder die Wahrscheinlichkeit ist das, dass das bei euch nicht ausreichen wird oder für keinen von uns ausreichen wird. Ich glaube, das ist so ganz klar. Früher war das anders. Wir haben, wie gesagt, jetzt noch eine 48% für die nächsten Jahrgänge garantierte das Rentenniveau. Und aber danach sieht die Sache dann schon unter Umständen wieder anders aus. Ist damit deine Frage beantwortet oder nicht?
Nicht im Detail, aber auch mit dem, was jetzt im Chat noch abgeht, frage ich jetzt hier nicht weiter nach. Ich lasse dich mal weiter erzählen. Vielleicht frage ich dann am Ende noch.
Genau.
Ja,
Ja,
da
vielleicht
muss ich
einmal
nur.
kurz, ich würd auch sagen, Verständnisfragen können wir gerne so mit reinnehmen, weil ihr
Ja.
fragt zum Beispiel, oh, ich kenne die ganzen Abkürzungen gar nicht, was heißt denn überhaupt Anwartschaften? Also ich denke, an solchen Stellen können wir kurz einhaken und wenn es dann umfangreichere oder tiefere Fragen gibt, die dann gerne am Ende, dass wir dich nicht permanent unterbrechen. Also es gibt hier geteilte Meinungen dazu, aber ich denke, wenn es Verständnisfragen gibt, wäre es schon sinnvoll, dass wir die im Lauf direkt
Ja,
klären.
ja. Ich bin gerade mal in den Chat gegangen, ob ich da irgendwas sehe, aber das macht ihr dann ja schon, ne?
Nee, das machen wir. Du brauchst gar nicht
Ja,
chatten. Du
okay.
kannst
Ich
auch
beobachte den
deine
auch permanent.
Trinken.
Kein Thema.
Ja.
Gut. Also alles das mal aufschreiben, was ihr an Anwartschaften oder Einnahmen absehen könnt, damit ihr sehen könnt, okay, damit, das ist mein mögliches Versorgungsniveau. Und dann ist der zweite Punkt natürlich wichtig. Und der zweite Punkt ist, wie viel Einkommen benötige ich denn? Also für Miete, Nebenkosten, Fortbewegungs-, Lebensmittel, Freizeit, Hobby, Urlaub, sonstiges. Und da mache ich jetzt mal einen super Hinweis, weil ich habe das gesehen, die Illustratorenorganisation hat euch ein Tool bereitgestellt, wo ihr euren Stundensatz kalkulieren könnt. Wer das noch nicht kennt, ich glaube, das wird in den Chat eingestellt. Das Ding ist eigentlich super, da könnt ihr nämlich ein Haushaltsbuch machen. Also ihr kriegt Einnahmen jetzt und habt Ausgaben jetzt. Und dann könnt ihr im Prinzip das Prinzip ausrechnen, was ihr übrig behaltet. Erstens hoffe ich, behaltet ihr was übrig, was ihr dann auch für zusätzliche Altersvorsorge einsetzen könntet oder was ihr dazu tun müsst, damit da was übrig bleibt. Also sprich, euren Stundensatz höher kalkulieren oder vielleicht auch ganz andere Dinge tun, sprich einen Nebenjob oder Zusatzjob annehmen, damit es funktioniert.
Es gab nochmal
Ja.
eine Rückfrage zur Rentenberechnung. Das heißt, Rentenpunkte mal Rentenniveau ist die Summe pro Monat, die man dann bekommt.
Ja, also ein,
Okay, super.
ja, also sage ich vielleicht auch nachher noch ein bisschen was zum Thema Rentenpunkt oder wie viel kostet eigentlich so ein Rentenpunkt? Sage ich jetzt mal, wie viel ist der eigentlich wert, so ein Rentenpunkt? Der Rentenpunkt derzeit hat einen Wert in Euro ausgedrückt von 8.436 Euro im Westen, weil im Osten ist er ein klein bisschen geringer noch, der Rentenpunktwert. Und für jeden Rentenpunkt, den ihr gesammelt habt in eurer Rentenauskunft, bekommt ihr derzeit, wenn ihr jetzt in Rente gehen würdet, 39,32 € pro Monat. Also Beispiel, ihr hättet 30 Rentenpunkte gesammelt, mal 39,32 €, das wäre eure monatliche Rente. Ist damit die Frage von dir nochmal, Magda, beantwortet? Oder war das, was da im Chat stand?
Ja, genau. Ja. Super, danke.
Gut. Also, wie gesagt, das Tool, was die Illustrationorganisation euch zur Verfügung gestellt hat, ist prima zum Kalkulieren, wo stehe ich eigentlich? Das ist der Kassensturz letztendlich, ja. Und der zweite Punkt ist ja, was will ich denn eigentlich grundsätzlich erreichen? Was muss ich denn erreichen, damit ich ein vernünftiges Leben führen kann, auch später? Und wenn ich sage Inflation, dann mache ich euch nur mal so ein will ich euch nicht erschrecken, aber es ist nun mal Fakt, ja. Also wir haben hier die Preise für verschiedene Güter einfach mal aufsummiert und was hat sich seitdem bis ins Jahr 2022, neuere Daten habe ich nicht, dann an den Preisen getan. Und wenn ihr hinten in der letzten Spalte, dann seht ihr die Teuerung pro Jahr in Prozent, ne? Und das ist ja teilweise schon erschreckend, das ist mehr als die Inflationsrate. Ja. Dafür sind andere Dinge weniger stark gestiegen als die Inflationsrate. Aber das sind alles Dinge oder viele davon sind Dinge des täglichen Bedarfs. Insofern ist das Thema Teuerung sicherlich ein wichtiges Thema, um zu kalkulieren. Um eine vernünftige Kalkulation zu starten, rechne ich eigentlich immer, wenn ihr heute einen bestimmten Bedarf habt, zum Leben, Lebenshaltungskosten plus X plus Y, dann rechnet immer mit 2,5% obendrauf. Und wenn ihr das jedes Jahr tut, dann kommt ihr auf erstaunliche Zahlen, je nachdem, wie weit ihr von eurem Rentenalter noch entfernt seid.
Gunnar, eine Frage gibt es im Chat nochmal zu diesen
Ja.
Rentenpunkten. Und
Ja.
zwar fragt Peggy, aber erreicht man die Punkte nur, wenn man weiter einzahlt oder sammelt man die Punkte auch von früher an und sie bleiben aus früheren Einzahlungen erhalten? Also
Ja.
sozusagen, ja.
Ja, natürlich. Sobald ihr in die gesetzliche Rente oder jetzt über die Künstlersozialkasse in die gesetzliche Rente einzahlt, sammelt die auf jeden Fall Punkte. Und die bleiben natürlich erhalten. Die werden
Okay.
aufsummiert.
Also wenn man
Ja,
quasi
aber
aussetzt, bleibt das aus der früheren Lebenszeit
ja,
erwirtschaftete
natürlich.
Darlehen.
Klar. Auf jeden Fall. Ja. Erst, das ist super. Das ist, ich höre da immer wieder Mythen,
Ah.
das wäre ja zum Beispiel ein Mythos. Also das, was man da eingezahlt hat, wenn man dann auf einmal aufhört würde, also eine Lücke hat, dann würde einem das verloren gehen. Natürlich nicht. Ich höre einen weiteren Mythos, dass die letzten Jahre vor der Rente die besonders wichtigen sind, weil man, wenn man da viel einzahlt, dann ist auch die Rente höher. Das ist alles Unsinn. Es gilt darum, wie viel ihr in die gesetzliche oder in diese Rentenkasse einzahlt. Und das ergibt einen bestimmten Rentenpunkt oder Punktwert. Und der kommt additiv auf die bereits gesammelten obendrauf. Und dann wird dieser Punktwert mit einem bestimmten Eurobetrag multipliziert. Ich hatte eben die 39,32 € ab Juli 2024 besprochen. Und wenn ihr in eure Rentenauskunft mal reinguckt oder im Renten, ja, Bescheid habt ihr ja noch keinen, sonst wärt ihr ja in Rente. Also so eine Auskunft, die kriegt er ja normalerweise, ich glaube, das erste Mal mit 27 Jahren und dann kommt die, umso älter ihr werdet, umso häufiger. Und dann müsst ihr einfach mal auf der Rückseite ist das üblicherweise, gucken und da steht, wie viele Rentenpunkte ihr schon gesammelt habt. Und da steht üblicherweise auch dann der dann zu dem Zeitpunkt gültige Wert dieses Rentenpunkts, monatliche Wert dieses Rentenpunkts.
Dann habe ich noch zwei Nachfragen.
Ja.
Ging wirklich genau um das, was wir hier gerade machen.
Ja.
Erstens, das wäre auch meine Frage gewesen. Also man soll pro Jahr so mit 2,2 bis 2,5% Inflation einfach mal rechnen, ne? Okay.
Ich mache folgendes Angebot. Ich bin zwar jetzt ab morgen im Urlaub für die nächsten 3 Wochen, aber wenn es nochmal spezielle Fragen gibt, die jetzt gestellt werden, und dann kann die Organisation mir gern diese Fragen nochmal schicken. Ich mache mich schlau und gebe sie zurück. Der dritte Schritt der 4 Schritte. Was ist mir persönlich bei der Umsetzung wichtig? Das ist nicht ganz uninteressant, wenn man darüber nachdenkt, zusätzliche Altersvorsorge zu der gesetzlichen Rente zu betreiben. Denn wann möchte ich denn eigentlich den Auszahlungspunkt haben? Das wäre zum Beispiel, es gibt hier Menschen, die sagen, ich möchte nicht bis 67, 65, wann auch immer der jeweilige Renteneintritt, der gesetzliche Renteneintritt ist. Bei den meisten mittlerweile ist es ja jetzt schon 67. Die nächste Frage, die ich stelle, wenn ich eine private Zusatzversorgung mache, will ich eine Rente haben, die ich monatlich ausgezahlt bekomme, oder möchte ich ein bestimmtes Kapital haben? Wie wichtig ist mir zum Beispiel, dass ich dieses, was ich dort privat zusätzlich tue, verfügbar habe während der Ansparphase? Ist das für mich wichtig oder nicht? Ist das wichtig, ob da im Falle einer Berufsunfähigkeit ein Beitragsschutz besteht? Also wenn mir so etwas passiert wie Berufsunfähigkeit. Sind mir Subventionen des Staates während der Ansparzeit wichtig? Sind mir steuerliche Vorteile in der Auszahlungsphase wichtig oder nicht? Und ist mir eine Hinterbliebenenversorgung wichtig? Das sind alles ganz spezifische, auf individueller Basis zu stellende Fragen. Und wenn ihr heute Angebote bekommt, dann werdet ihr mit diesen Fragen auch konfrontiert. Aber ich würde in eine Beratungssituation oder in eine Entscheidungssituation, was mache ich denn jetzt eigentlich in Zukunft, immer mit solchen Dingen schon reingehen, mit einer Meinung dazu. Deswegen macht euch vorher über sowas Gedanken. Und wenn ihr mit diesen Fragen erst Punkt 1 und bis 3 durch seid, dann erst gibt es darum, vielleicht mal in die Umsetzung zu kommen irgendwelche Produkte anzuschauen, die am Markt existieren. Ich hatte ja dieses Dschungelbild gemalt. Jetzt wird's langsam auch ein bisschen inhaltlich stärker. Ich hoffe, dass ihr mir noch weiter folgen könnt. Wenn nicht, grätscht rein. Es gibt in Deutschland sogenannte Vorsorgeschichten. Die möchte ich euch kurz, das ist der Informationsteil über die Altersvorsorge-Dschungel. Was ist für mich relevant, was unnütz und sogar oder sogar schädlich? Es gibt ein Drei-Schichten-Modell in Deutschland in der Altersvorsorge. Fangen wir mit der ersten Schicht unten an. Zur ersten Schicht der Altersvorsorge gehört die gesetzliche Rentenversicherung oder eure Einzahlungen über das Thema Künstlersozialkasse. Für Freiberufler wie Ärzte, Anwälte und so weiter gibt es eine berufsständische Versorgung, die zählt auch zur ersten Schicht. Das heißt, die zahlen nicht in die deutsche Rentenversicherung ein, sondern die haben eine berufsständische Versorgung. Und für Selbstständige wie euch gibt es ein Angebot, das nennt sich private gedeckte Leibrente. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema Rürup oder Basisrente schon mal gehört habt. Das gehört alles zu dieser ersten Schicht. Was es damit auf sich hat und welche Vor- und welche Nachteile diese Dinge bringen, da komme ich gleich zu. Ich will euch nur kurz die Situation über die Aufteilung dieses Schichtenmodells kurz informieren. Was gehört dazu was? Die zweite Schicht ist eine sogenannte geförderte kapitalgedeckte Zusatzversorgung. Also das können dann zum Beispiel Banksparpläne, Riester-Renten, betriebliche Altersvorsorge, zum Beispiel Direktversicherung, Direktzusage, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt, die über einen Betrieb, einen Arbeitgeber gestellt werden, gemacht werden. Und die dritte, das ist die sogenannte sonstige private Altersvorsorge. Die wird nicht gefördert. Das macht ihr aus euch heraus. Da gibt es dann solche Dinge wie Rentenversicherung, also Versicherungsbausteine oder eine Lebensversicherung, Investmentsparpläne oder Aktien. Diese drei Schichten haben unterschiedliche Vor- und unterschiedliche Nachteile und die möchte ich euch gerne ein bisschen erläutern. Achtung, diese Vorsorgeschichten sind keine Produkte, sondern Gestaltungsmöglichkeiten für die Altersvorsorge. Deswegen ist es relativ wichtig zu kennen, welche Vor- und Nachteile diese Schichten mit den persönlichen Anforderungen haben. Vielleicht eine kleine Anmerkung: Steuersparnis sollte keine Entscheidung für die andere Schicht getroffen werden. Ich erlebe es immer wieder. Das betrifft vor allen Dingen allerdings Leute mit entsprechend hohem Einkommen, die kaufen solche Produkte wie steuerlicher Förderung. Und das hat manchmal negative Implikationen. Ich fange mal mit der ersten Schicht Basisrente an. Das ist also außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung für ursprünglich für die Leute angedacht, die gesagt haben, okay, die gesetzliche Rente wird nicht reichen. Das ist ja nun so allgemeiner Tenor und sicherlich auch richtig. Wir möchten gerne als Staat fördern, dass ihr privat etwas Zusätzliches tut. Und da dürft ihr oder darf jeder, aber eigentlich auch Angestellte dürfen das, aber vor allen Dingen war es für die Selbstständigen gedacht, Gelder in eine sogenannte Basisrente einzahlen, die macht Folgendes. Ihr zahlt Geld, Beispiel 100 Euro im Monat, und ihr könnt in 2023, auch 2024 sind diese zu 100% steuerlich abzugsfähig. Das angelegte Geld wird zurückgelegt und kann nicht gepfändet werden, ist also Hartz IV bzw. Bürgergeld sicher, sprich, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ihr sonst Dinge anspart, bedeutet das, und ihr kommt in das Thema Bürgergeld oder wie rein und habt sonst wenig Einkünfte, seid also auf solche Dinge angewiesen, dann hättet ihr bei sonstigen privaten Anlagen Gefahr, dass ihr erstmal das privat Angesparte verbrauchen müsst, bevor ihr da voll in die Förderung des Bürgergelds reinkommt. Wenn ihr solchen Vertrag gemacht habt, dann ist der davon kann davon nicht wird davon nicht beeinflusst. Also insofern ist das Geld geht da nicht verloren, solltet ihr in so eine Situation geraten. Die Rente, die daraus kommt, und das ist wichtig, es kann nur eine Rente rauskommen, an das Kapital kommt ihr nie wieder ran, ist derzeit beitragsfrei in der Krankenversicherung der Rentner. Und Einzahlungen können auch in kostengünstige Produkte passieren und nicht nur in Versicherungen. Das ist ein wesentlicher Vorteil. Meistens wird es allerdings Versicherungen gespart. Die Nachteile sind, habe ich eben schon mal erwähnt, dieses Geld, was ihr da monatlich einzahlt, ist nur als lebenslängere Rente möglich. Und die Rente muss auch abhängig vom Beginnjahr bis zu 100% versteuert werden. Aktuell bei 23 bzw. 24, im Jahr 24 ist das auch so, 83% der Rente, die da rauskommt, müsst ihr versteuern. Das Ganze ist nicht kündbar. Ihr könnt höchstens beitragsfrei stellen. Der früheste Rentenbeginn ist im Alter mit 62. Ihr könnt das nicht beleihen oder verpfänden, weil ihr kommt an das Geld grundsätzlich nicht mehr ran. Und es ist auch nicht vererbbar. Ihr könnt eine Hinterbliebenenversorgung einrichten, aber das ist damit verbunden, dass eure Rente sinkt, weil das ist für den Versicherer teuer.
Ganz kurz einmal die Frage, Gunnar.
Ja.
Steuerlich abzugsfähig meint ja, dass wir das sozusagen erwerbsmindernd deklarieren. Ne? Also
Genau,
das, was wir da
genau.
einzahlen in die Rürup, das wird
Ja.
sozusagen von unserer Steuerlast abgezogen. Wir haben also so ein bisschen weniger eingenommen in
Ja.
dem Jahr
Ja, genau.
und zahlen deshalb weniger Steuern. Okay,
So
das
ist
kam
es.
als Checkfrage.
Da gibt es zwar Höchstgrenzen, aber bevor ich das jetzt auch noch mit Zahlen fülle, die liegen irgendwo so bei 27.000 Euro pro Person. Also, was ihr dort, müsst ihr da
Was
also
man
schon,
maximal einzahlen kann.
was ihr
Ja.
dann, ja, genau. Dazu müsst ihr aber berücksichtigen, auch eure Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung zählt da mit rein in diese 27.000 Euro. Also, wahrscheinlich kann nicht jeder 2.000 Euro da einzahlen, aber weil ja auch die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung sind ebenfalls steuerlich wirksam oder abzugsfähig. Genauso wie die Krankenversicherungsbeiträge ja auch. Die mindern alle euer Einkommen. Das müsst ihr dann nicht versteuern. Rürup wird gerne gemacht für Leute, wie hatte ich ja eben schon gesagt, die ein relativ hohes Einkommen haben und dadurch natürlich auch in dem Jahr, wo sie einzahlen, wenn sie viel einzahlen, dort eine Steuerersparnis haben. Das ist wiederum dann davon abhängig, was ihr verdient, was ihr erwirtschaftet, ob das für euch grundsätzlich interessant ist oder nicht. Die zweite Schicht, ich gerade gucken, ist Riester. Ich glaube, da kamen auch ein paar Fragen zu dem Thema. Grundsätzlich ist Riester funktioniert ähnlich. Also ihr könnt bestimmte Beträge könnt ihr einzahlen in einen sogenannten Riester-Vertrag und bekommt Zuschüsse vom Staat über eine Grundzulage und eventuelle Kinderzulagen. Zusätzlich erfolgt vom Finanzamt eine Prüfung, ob es günstiger ist, eine Steuererstattung, denn es ist ebenfalls steuerlich begünstigt, als die Zulagen. Und das Finanzamt macht das auch automatisch, dass ihr die be bessere Variante für euch bekommt. Also braucht ihr nicht extra was tun. Alternativ würden die Zulagen, wäre es günstiger, die steuerliche Abzug der Beiträge zu erreichen, wenn es so wäre. Das prüft, wie gesagt, das Finanzamt. Auch hier ist es so, dass ihr im Wesentlichen nur eine Rente bekommt. Das heißt also, das Kapital, was ihr dort einzahlt oder eingespart habt, ist im Wesentlichen nicht mehr für euch verfügbar. Ihr bekommt daraus eine Rente. Und diese Rente ist derzeit zumindest beitragsfrei in der Krankenversicherungspflicht der Rente.
Gerne kurz einhalten, weil es gibt noch eine Frage, die ich hier gerade ganz sinnvoll finde, noch zu aufzugreifen. Für wen ist Riester sinnvoll? Für jeden Selbstständigen
Thilo.
soll oder sollten bestimmte Dinge gegeben sein?
Ja, also ich
Thilo,
glaube,
ganz,
es
ganz kurz.
ja.
Das ist ein bisschen jetzt die Frage. Wir haben einige Fragen zum Thema Riester-Rente. Und das ist die Frage, möchtest du, Gunnar, am Ende auf das Thema Riester-Rente nochmal die individuellen Fragen beantworten? Dann würden wir die jetzt hier noch sammeln und das Thema Riester-Fragen am Ende machen. Oder willst du alle Riester-Punkte jetzt hier direkt mit rein
Mach das
beantworten?
jetzt direkt, weil
Ja?
dann habe ich es
Okay,
hinterher wieder
perfekt.
verloren, oder die Teilnehmer haben es verloren. Das macht dann schon Sinn, das
Super.
jetzt zu tun. Ja.
Dann die von Thilo genannte Frage im Chat. Für wen ist Riester denn sinnvoll? Für jeden
Ist gar nicht so
sollten
einfach zu
bestimmte
beantworten.
Dinge gegeben sein.
Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Grundsätzlich kann man sagen, Geringverdiener mit Kindern macht schon mal, ist ne, ist ne, ist also ich sag mal, Kinder noch im wirklich im Kinderalter, macht schon am, ist schon mal ein Indiz dafür, dass man Riester macht. Weil die Zulagen dort dann, je nachdem, umso mehr Kinder, umso besser ist es quasi. Da gibt es schon einiges an Kinderzulagen, die letztendlich dann die Summe, die dann in diesen Vertrag reinfließt, schon erhöhen. Also insofern, das ist schon das Thema. Ja, also vor allen Dingen Kinderreiche sollten sich dieses Themas widmen, mal annehmen. Ich glaube, es gab auch eine Frage, vielleicht nehme ich das mal vorweg, gab eine Frage vorab. Da hat jemand gefragt, ist es denn, sie hätte gelesen, über die KSK gäbe es das Thema Riester-Rente für euch als Künstler und so, Illustratoren und so. Das ist leider nicht richtig. Die KSK oder kann euch über die deutsche Rentenversicherung im Prinzip, da kann ich euch auch entsprechende Links zur Verfügung stellen. Alles von der deutschen Rentenversicherung, da wird über Riester genau informiert. Aber die KSK bietet selber keine Riester-Rente an. Riester-Renten werden angeboten von privaten Organisationen. Das heißt, das sind dann entweder Banken, Versicherer. Ja, im Wesentlichen sind das Banken und Versicherer, die solche Produkte anbieten. Die sind einmal Riester zertifiziert worden. Dann könnt ihr über so etwas was machen. Ich gebe gleich einen Hinweis, weil viele jetzt über Riester gesprochen oder gefragt haben. Der Haken an Riester ist, dass natürlich auch wieder die Rente voll versteuert werden muss. Der früheste Rentenbeginn 62. Es gibt eine Auszahlungsmöglichkeit als Kapital von bis zu 30%. Geht aber an, der Rest ist also nur als lebenslange Rente möglich. Und jetzt kommen die größten Nachteile. Diese Produkte sind häufig sehr, sehr, sehr teuer. Und deswegen am Anfang war die Euphorie groß. Und natürlich hat die Finanzindustrie schnell da reagiert und hat entsprechende Produkte aufgelegt, überall. Mittlerweile werdet ihr gar nicht mehr so viel davon finden, weil der Haken bei der ganzen Geschichte ist folgender. Die Riester-Rente sagt, es muss mindestens das eingezahlte Kapital zur Verfügung stehen am Ende eurer Laufzeit. Also sprich zum Rentenbeginn. Wenn das gefordert ist, bedeutet das automatisch, dass gerade in der Zeit, wo wir so gar keine Zinsen oder gar so Niedrigzinsen oder sogar Negativzinsen hatten, das war bis 2021 oder Anfang 2022 der Fall, diese Anbieter so gut wie nichts mit diesem Geld anfangen konnten. Also sprich, es soll sich ja vermehren und sie mussten aber eine Garantie abgeben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das hat dazu geführt, dass da fast nichts mit angefangen werden konnte. Und Kosten dieser Produkte sind relativ hoch. Und deswegen ist Riester mittlerweile schon ein Stiefkind geworden. Es kann sich aber immer noch lohnen für Leute, wie gesagt, beispielsweise mit vielen, einigen Kindern, die da drin sind. Das macht dann unter Umständen wirklich sagt Sinn. Und man muss auch bei der Produktauswahl sehr aufpassen, dass man ein kostengünstiges Produkt bekommt, damit Zinsen oder Entwicklungen auch wirken können, damit sich das Kapital vermehren kann. Es gibt noch Nachteile bei Wegzug ins Ausland. Ich weiß nicht, ob das euch betrifft, aber ich erwähne es mal gerade. Es gibt keine Beleihbarkeit. Also ihr könnt das auch nicht beleihen. Also falls ihr das mal für einen Immobilienkredit nutzen wollt, da gibt es eine Ausnahme. Für eigennutzende Immobilien ist sowas mehr möglich, aber sonstige Kredite oder Verpfändungen ist nicht möglich, weil es ja eben ein klar gefördertes Altersvorsorgeprodukt ist. Insofern ist die Flexibilität dieser Themen genauso wie bei dem vorgenannten Rürup oder Basisrente genauso eingeschränkt. Dann gibt es noch, ich weiß, da gehe ich ein bisschen schneller drüber weg. Ich weiß nicht, ob das von jemand von euch betrifft. Wenn Menschen Angestellte sind, dann bieten alle Arbeitgeber häufig die Möglichkeit, unter bestimmten Grenzen ihrer von ihrem Gehalt ein bisschen was zurückzulegen. Der Arbeitgeber gibt was dazu und dann wird das als Direktversicherung möglich. Das heißt, der Arbeitgeber fördert logischerweise dann die Altersvorsorge der Mitarbeiter. Hier ist der Unterschied, das Ding ist als Kapitalauszahlung möglich und auch hier kann das angesparte Kapital nicht gepfändet werden und ist damit vor irgendwelchen Zugriffen Hartz IV bzw. Bürgergeld sicher. Das sind die Vorteile. Die Rente und die Kapitalleistung am Schluss, also sprich am Ende der Laufzeit, müssen allerdings auch voll versteuert werden. Und hier kommt noch ein besonderer Nachteil hinzu. Für die Rente oder die Kapitalleistung auf die Rente müssen sogar Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung bezahlt werden. Und wenn sowas gemacht wird, dann bedeutet das üblicherweise für jemanden, der in die deutsche Rentenversicherung seine Beiträge leistet, oder bei euch ist das ja auch so, dann kürzt sich sein Anspruch aus der deutschen Rentenversicherung, weil er ja einen Teil dieser Gelder in die Entgeltumwandlung oder diese Umwandlung vom Arbeitgeber macht. Auch Rentenbeginn frühestens mit Alter 62 und keine Beleihbarkeit und keine Verpfändbarkeit. Dann gibt
Gunnar,
es
wir haben
eine.
noch ein paar Fragen zur,
Ja.
entschuldige bitte. Wir hatten
Ja.
noch zwei Fragen zu der Riester im Allgemeinen.
Ja, okay.
Also inwiefern sie sich lohnt, haben wir ja gerade besprochen. Und dann war noch, ob man einen Riester-Vertrag besser auflösen sollte, wenn er unbespart ist und schlechte Renditen hat.
Ja, auflösen kann man machen, ist eine Einzelfallprüfung, was da sinnvoll ist, oder beitragsfreistellen. Ja, also das müsste man sich wirklich sehr individuell angucken. Das ist nicht pauschal zu beantworten. Ja, also
Okay, und
leider nicht. Also
und ansonsten, wenn ihr KSK.
wenn man feststellt, der bringt keine Renditen oder wenig Renditen, dann ist auf jeden Fall der erste Schritt, dass man ihn am besten beitragsfrei stellt. Wenn nicht schon geschehen.
Das heißt, man zahlt nicht mehr ein und der
Genau.
ruht dann, aber das,
Ja.
was mit dem passiert ist, der läuft trotzdem weiter. Also man kriegt am
Ja.
Ende trotzdem
Ja.
Geld.
Genau. Aber das
Okay.
kommt natürlich darauf an, was da schon eingezahlt wurde. Aber ob das dann sinnvoll ist, oder man kann zum Beispiel auch die Beiträge reduzieren auf das Mindestniveau zum Beispiel. Das sind alles individuelle Dinge, die
Okay,
man sich
individuell.
anschauen muss. Das kann
Gut,
man nicht pauschal
einmal
beantworten.
kurz noch die Info an alle unsere Mitglieder. Wenn ihr KSK-spezifische, Riester-bezogene Fragen habt, dann schreibt gerne nach dem Remote hier einfach eine E-Mail an die Info@, weil wir sind ja mit dem Beirat auch in der KSK vertreten und haben hier auch Juliane, die sich damit genau sehr gut auskennt. Die wird euch sehr gerne eure Fragen beantworten.
Dann gibt es die dritte Möglichkeit. Das ist die dritte Schicht. Das sind alles, was ihr privat macht. Da gibt es keine Förderung in der Einzahlungsphase. Das macht ihr wirklich aus eurem Netto. Ja, das heißt also, was ihr im Netto verdient habt, wird daraus, dann entscheidet ihr euch ganz privat, da etwas anzusparen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel so eine private Rentenversicherung. Der Vorteil hier, wenn dann später eine Rente daraus bezogen wird, dann muss die nur mit dem Ertragsanteil versteuert werden. Das ist auch ein Rentenbeginn vor dem 62. Lebensjahr möglich, weil das alles privat ist. Es gibt eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, hinterbliebene Versorgung, Kapitalabsicherung, möchtet ihr eine Rentengarantie haben? Also Rentengarantie heißt Garantiezeiten. Das heißt also, auch wenn ihr vielleicht schon leider verstorben seid, bekommt eure Hinterbliebenen noch eine Zeit, diese Geschichte weiter. Und auch die Rente ist derzeit beitragsfrei, derzeit, ich sage derzeit, weil sowas kann sich alles gesetzlich mal ändern, in der Krankenpflichtversicherung der Rentner. Die Beiträge können, das ist der Nachteil logischerweise, nicht steuerlich geltend gemacht werden. Das heißt, hier gibt es keine Förderung. Bei einer Kapitalauszahlung vor dem 62. Lebensjahr wird der Ertrag pauschal mit der sogenannten Abgeltungssteuer versteuert. Das heißt, 25% plus Kirchensteuer, falls ihr in der Kirche seid, und Solidaritätszuschlag. Nach dem 62. Lebensjahr Und wenn eine 12-jährige Mindestlaufzeit erfüllt ist, mit dem halben persönlichen Steuersatz. Der Vorteil ist hier, üblicherweise ist es halt so, dass ihr im Rentenalter einen niedrigeren Steuersatz habt als in der Phase, wo ihr Geld verdient. Und das kann sich steuerlich günstig auswirken. Hier gibt es die viel, eine Vielzahl von Spielarten, leider Gottes auch mit höheren oder niedrigeren Kosten. Dafür würde ich euch empfehlen, das euch sehr genau zu informieren. Und dann gibt es noch in der dritten Schicht die freie Verfügbarkeit über, also eine Ansparung über Fonds oder Wertpapiere grundsätzlich. Da ist alles frei verfügbar über das angesparte Kapital. Tendenziell gibt es auch eine höhere Rendite, weil weniger Kosten anfallen. Ihr habt eine völlige Flexibilität in der Sparphase. Das heißt, wenn ihr, sagt mal, 100 Euro im Monat in so etwas reintut und ihr habt eine Durststrecke, dann könnt ihr die auch pausieren oder ja, stilllegen. Ihr könnt auch frei verfügen, logischerweise, in der Notsituation vielleicht. Da gibt's überhaupt keine Vorgaben mehr. Auch die Vererbbarkeit ist gegeben. Das heißt, es gibt hier nicht irgendwelche Beschränkungen. Das Geld ist tatsächlich euer Geld und es bleibt auch euer Geld. Nachteil ist natürlich wieder, weil es eben frei und privat ist. Sie können steuerlich nicht geltend gemacht werden. Sie werden also nicht gefördert in der Ansparphase. Und die Erträge werden immer mit der sogenannten Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Und ein Punkt ist auch noch wichtig hier. Solltet ihr in die Phase oder kommen, dass ihr Bürgergeld habt, dann müsst ihr zuerst dieses Geld aufbrauchen. Es ist nicht Hartz IV sicher oder Bürgergeld sicher, bevor ihr dann Bürgergeld bekommt. Ist auch eine wichtige Überlegung. Ihr seht, da gibt es so viele Facetten, was man bedenken kann und sollte, bevor man sich für eine Schicht, für eine Produktlinie oder irgendetwas in dieser Richtung entscheidet.
Gunnar, darf ich da einmal kurz reinfragen? Und zwar eine Frage, die wir vorab bekommen haben. Macht es überhaupt noch Sinn, überhaupt Verträge abzuschließen bei den Renditen, dass sich eigentlich nur noch die Fonds lohnen? Jetzt hast du eigentlich gerade zusammengefasst, dass es mit einem, es ist auch mit Nachteilen verbunden. Das heißt, würdest du sagen, ein sowohl als auch ist der beste Weg generell, auch wenn man jetzt sagt individuell, aber also
Also,
Verträge und Fonds?
ja, also es gibt zwei Dinge. Erstmal sollte man sich überlegen, was ist einem, ich gehe nochmal zurück auf das Thema, dieser dritte Schritt. Über diese Frage oder diese Fragen, die da gestellt worden sind, darüber sollte man sich eine Meinung gebildet haben oder vielleicht zusammen mit jemandem, der sich damit auskennt. Wer das sein kann, kommen wir gleich dann noch am Schluss nochmal drauf zu sprechen. Also ein Berater oder die Verbraucherstellen, Verbraucherzentralen, die können einem da helfen. Da gibt es Beratungsangebote. Und diese Fragen sind wichtig, überhaupt zu klären, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Will ich Riester, will ich Rürup, will ich irgendetwas komplett Freies machen, also eine Fonds oder eine Versicherung? Denn bevor man sich diese Fragen, die hier stehen, nicht beantwortet hat, die sind viel wichtiger als die Produkte selber. Deswegen habe ich damit auch erst gar nicht angefangen mit den Produkten oder mit irgendwelchen Produktlinien, sondern erstmal diese Fragen zu beantworten. Das ist das entscheidende Kriterium. Was ist mir persönlich wichtig da? Brauche ich das Geld als Rente oder möchte ich es lieber als Kapital haben? Möchte ich das Geld jederzeit verfügbar haben oder ist es mir nicht wichtig und ich möchte auf jeden Fall im Alter eine Rentenzahlung haben. Mit dem Nachteil, dass ich auch an das Kapital nicht mehr rankomme. Ja? Möchte ich Steuerver. Bitte, ja.
Dazu kann ich eben einen Erfahrungsbericht geben. Also ich habe durch die Verbraucherberatung mal so einen Kassensturz gemacht. Das hat mir sehr geholfen. Bei mir ist übrigens herausgekommen, dass Riester-Rente sich bei mir irgendwie lohnt, obwohl ich jetzt so ein bisschen verunsichert bin wieder. Aber trotz allem, wir haben das besprochen und das hat sehr geholfen. So.
Also ich empfehle euch da auch, wie gesagt, Verbraucherzentralen ist ein guter Anlaufpunkt. Es gibt auch gute Literatur dazu, muss man sich natürlich mit reinfuchsen. Am besten spricht man das natürlich mit jemandem durch, der sofort seine persönlichen Fragen beantworten kann. Aber auch die Verbraucherzentralen, das ist der Haken bei der Geschichte. Ich habe mal, nur by the way, ich habe mal recherchiert bei mir im Bundesland. Also ich wohne in Rheinland-Pfalz und ich habe mal, bin auf der Stelle der Verbraucherzentrale gewesen und hab, da gibt es Beratungsangebote und dann klickt man sich da durch und dann man möchte einen Termin zum Thema Altersvorsorge oder Geldanlage haben und dann kommt man irgendwo weiter und dann wird auch darüber gesprochen, das kostet, ist auch nicht umsonst, das kostet auch ein bisschen was, ist auch klar, die machen das auch nicht umsonst. Und dummerweise war es, ich kann jeder vielleicht mal für sich in seinem Bundesland ausprobieren, wenn er da drauf geht. Ich habe das jetzt nicht nur bei mir gemacht. Den frühesten Termin, den ich zu dem Thema bekommen konnte, als Videoberatung, so wie euch, bei euch jetzt das Webinar, habe ich im November bekommen, Mitte November. Ja, also die scheinen ein bisschen knapp besetzt zu sein. Ja. Was ich euch auch noch empfehlen kann, es gibt wenn es wirklich um das Thema Rente geht, ich habe ja jetzt mitgenommen bei euch, da gibt es noch gewisse Unsicherheiten oder viele Unsicherheiten zum Thema der gesetzlichen Rentenversicherung. Ihr könnt euch auch einen Beratungs- oder einen Termin mal bei der deutschen Rentenversicherung holen und euch da mal diese ganze Renteninformation deutlich erklären lassen. Macht mal eine Kontenklärung. Das wichtige Thema: Was ist mit euren Ausbildungszeiten, Schulzeiten, Studienzeiten oder so? Ist das alles da richtig erfasst? Ein ganz wichtiges Thema. Da gibt es schon häufig Fälle, da fehlen dann Zeiten. Und, die sind zwar nicht verbeitragt, also da gibt es keine Beiträge, aber es gibt Anrechnungszeiten für Schule, Studium, Elternzeiten, all so ein Gedöns. Und wenn das nicht vollständig ist, dann habt ihr unter Umständen Nachteile hinterher, weil diese Anrechnungszeiten nicht erfasst worden sind. Das ist der nächste Punkt. Es gibt auch allerdings auch kostenpflichtige Rentenberater, richtige Rentenberater, die gehen mit euch das Thema Renten komplett von vorne bis hinten durch und die kosten aber auch ein bisschen Geld. Die sind auch besser verfügbar. Ich stelle mal der Organisation, ich hoffe, das schaffe ich noch bis morgen, die Organisation, das ist also zur Verfügung, die haben sich auch organisiert. Ich bin kein Rentenberater. Das sind gerichtlich bestellte Rentenberater. Die können euch dann diese ganzen Fragen, die ihr am Anfang zu der deutschen Rentenversicherung gehabt habt, viel detaillierter und plausibler beantworten als ich noch. Aber die kosten halt auch Geld. Stellt euch mal einen Link dazu
Na?
rein. Ja.
Genau. Könntest du, also hier wurde im Chat angeregt, über eine Literaturliste würden sich einige freuen.
Ja.
Und vielleicht auch irgendwie hast du eine Kontakteliste, gibt es irgendwo ein Verzeichnis von, wie kommt man an Beratung? Also außer vielleicht Verbraucherzentrale. Hast du da noch irgendwelche Links für uns?
Ja, ich meine, Beratung gibt es verschiedenste Formen. Vielleicht führe ich das ganz kurz aus. Also ich habe das Thema, es gibt die klassische Provisionsberatung bei Banken und Versicherungen. Die haben den Nachteil, die verkaufen euch auf jeden Fall irgendein Produkt. Dann habt ihr für die Beratung nichts gezahlt, aber ihr habt ein Produkt im Portfolio und ob dieses Produkt sinnvoll ist oder nicht. Das stellt sich dann meistens immer erst viel später heraus. Leider Gottes sehe ich häufig viele Verträge, die nicht das bringen, was es sich ursprünglich davon versprochen oder auch mal vielleicht anvisiert oder angesprochen oder sogar versprochen wurde. Was ich anbieten kann, ist natürlich, es gibt mittlerweile eine kleine Anzahl von Honorarberatern, so wie mich. Wir verdienen nichts an Produkten. Wir verdienen an Beratung. Das heißt, ich stelle euch eine Rechnung, wenn ihr bei mir eine Beratung wünscht. Das wird nach Aufwand vorher, ich kalkuliere einen Aufwand und sage euch, bevor ihr sagt ja oder nein, das mache ich oder das mache ich nicht, dann kennt ihr den Preis dafür. Weil das üblicherweise kalkuliere ich das auch nach Stunden, so wie ihr das macht, wenn ihr eure Dienstleistung anbietet. Und insofern, da könnt ihr zumindest sicher sein, dass ihr ein Produkt bekommt, was zwar vordergründig kostenfrei ist, weil ihr keine Beratungskosten hattet, aber hinten raus teurer, viel teurer wird. Das sind so die Möglichkeiten. Also einmal die deutsche Rentenversicherung, die Verbraucherzentralen, die Rentenberater und ich würde euch auf jeden Fall, je nachdem, auch die Honorarberatung empfehlen. Also auf jeden Fall. Weil die verdienen nicht, also ich verdiene nicht an Produkten, sondern an der Beratungsdienstleistung. So, und das Schöne ist ja, wenn ich euch ein Angebot oder wenn ein Kollege euch ein Angebot macht, dann könnt ihr ja entscheiden, ob ich das Geld wert ist oder nicht. Jetzt bin ich eigentlich schon genau da, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, also Umsetzung, Achtung, Kosten. Die effizienteste Vorsorgeschicht, also ob ihr jetzt eine Basisrente, Rüstervertrag oder irgendeine Versicherung oder einen Fonds macht, um privat vorzusagen. Das nützt alles nichts, wenn das Anlageprodukt oder das Produkt, was ihr macht, innerhalb dieser Schicht zu teuer und unrentabel ist. Und ich habe euch da mal dieses Bild gezeigt oder zeige ich euch dieses Bild mit diesem Eisberg. Üblicherweise gucken oben raus die Kosten, die man euch zeigt. Und es gibt aber noch eine ganze Menge andere, die ein bisschen versteckter sind. Gerade bei Versicherungen ist es nicht ganz einfach, das zu durchblicken. Und häufig passiert Folgendes. Euer Geld kann immer nur in bestimmten Dingen angelegt werden. Eigentlich kann es immer nur in vier Dinge angelegt werden. In Unternehmensbeteiligung, in Anleihen. Anleihen sind also, ich sag mal, Kredite an Firmen oder an den Staat, mit einer festen Laufzeit, mit einem festen Zinssatz. Man kann es in Immobilien anlegen oder man kann es in Rohstoffe anlegen. Mehr gibt es nicht. Und wenn so eine Kombination aus diesen Investitionen einen Zinssatz von 6% bringt, das ist nicht unrealistisch, aber der Produktanbieter durch eine Verpackungen seht ihr hier in Fonds, in klassische Lebensversicherung und Rentenversicherung, in fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung und so weiter, auch Rurobriester, wenn dadurch die Kosten bei 4% PA liegen und am Schluss bei euch nur 2% nach Kosten hängen bleiben, ja, dann habt ihr nichts verdient, weil das ist gerade mal, wenn es gut läuft, die Inflation. Ja, also ist das Thema Kosten der nächste Punkt. Also nochmal zurück. Ihr müsst euch entscheiden oder euch klar werden, auch vielleicht mit Hilfe von Beratung, welche persönlichen Voraussetzungen oder Dinge euch wichtig sind, ob ihr Kapital oder Rente haben wollt, Hinterbliebenen versorgen, diese ganzen Dinge von eben. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr euch dann entschieden habt, was euch da wichtig ist, dann ist es unheimlich wichtig, darauf zu achten, dass das, was dort gemacht wird oder angeboten wird, nicht zu teuer ist. Und leider Gottes sehe ich da immer noch die für 90% oder Verbraucherzentralen hat es ja gemessen, 95% Dinge, die erstens entweder nicht zu euch passen, oder zweitens zu teuer sind. Oder zu risikoreich oder zu risikoarm. Wie auch immer. Es passt da jedenfalls nicht. Und meistens ist das Kostenargument ein wichtiges. Gebühren fressen Rendite. Ist nur ein kleines Beispiel, um das mal zu klassifizieren. Wenn ihr jährlich zum Beispiel 1000 Euro investiert, ich weiß, das ist ist natürlich das Extrembeispiel mit 40 Jahren. 10, 20 oder 30 Jahre ist aber auch ganz nett, sich anzuschauen. Wenn der Verbraucher A 6% Rendite bekommt nach Kosten und der Verbraucher B 4% Rendite bekommt nach Kosten, da er 2% höhere Kosten hat als der Verbraucher A, dann seht ihr mal, was sich in unterschiedlichen Laufzeiten dieser Geschichten für unterschiedliche Beträge ergeben. Bei 10 Jahren mag das noch nicht so viel aussehen, aber das wächst halt durchaus exponentiell. Und womit das zu tun hat, ist einfach, wenn Gelder bei Kosten weggehen, die können nicht mehr bei euch angelegt werden. Ihr verliert damit den wichtigsten Treiber bei einer Geldanlage, das ist den Zinseszins oder den Zins und damit den Zinseszins. Denn wenn irgendwelche Kosten bei einem Anbieter oder einem Vermittler liegen bleiben, dann können die nicht mehr bei euch neue Zinsen erwirtschaften. Und das ist dann schon wird dann irgendwann exponentiell, wie ihr seht. Also nach 20 Jahren ist der Unterschied schon 8.000 Euro in dem Beispiel. Nach 30 Jahren ist es schon fast, haben wir schon fast das Doppelte. Ja, also 54.000 zu 28.000. Und das bei einer jährlichen Investitionssumme von 1.000 Euro. Das ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch ein Tipp an die Herangehensweise. Wie gesagt, das Tool von den Illustratoren finde ich super. Wenn ihr alle Einnahmen, die auf irgendeinem Konto kommen und ihr euer Lebenshaltungskonto füllt mit, ich weiß nicht wie viel Prozent, das ist bei jedem sicherlich unterschiedlich, 50% oder 80% oder auch vielleicht 90% der Einnahmen. Und ich teile es gerne in solche Konten auf. Ich würde es euch so empfehlen, das machen viele meiner Mandanten, am Anfang, wenn das Geld kommt, dann bezahlt ihr euch selber. Und das sind verschiedene Töpfe. Ein Rücklagenkonto. Rücklagenkonto ist zum Beispiel, wenn das Auto kaputt geht, die Waschmaschine oder ähnliches. Manche schaffen es, andere nicht, sich noch irgendwelche Gelder zurückzulegen für irgendwelche Träume, die ihr habt. Ihr wollt eine Weltreise machen oder ihr wollt, ich lasst euren fantasiefreien Lauf. Aber das Wichtigste da oben ist, je nach Vermögen und Möglichkeiten, packt am Anfang des Monats Gelder weg vom Einkommen per Dauerauftrag, Aufbau einer Altersvorsorge, Aufstockung Rente, denn wir haben es gesehen, es wird mit der gesetzlichen Rente letztendlich nicht genügend sein. Und das kann man dann unterschiedlich anlegen über ein Altersvorsorgedepot oder eventuell Immobilien oder eine Versicherung. Was ich da jetzt eingeblendet habe, ist nur beispielhaft. Auf diese Art und Weise ist das so wie so ein Plan, so ein Ritual. Also ihr bekommt das Geld aufs Konto, ihr packt es den größten Teil werdet ihr fürs Lebenshaltungskosten und sonstiges brauchen und macht direkt solche kleineren Daueraufträge auf andere Konten. Damit ist das aus eurem Girokonto weg. Das ist so ein psychologisches Thema. Machen viele bei mir, weil sie sagen, sonst ist es auf einmal so schnell. Ach, da ist ja noch ein bisschen was, ja, und dann ist es auch am Schluss dann doch weg. Was ich so machen kann, ich kann mal so ein kleines Angebot von meiner Seite, müsste man halt gucken, ob das für euch interessant ist. Ihr könnt mich anschreiben, vielleicht, wenn ihr wollt, so eine Simulation der Altersvorsorge machen. Das heißt, da brauche ich von euch ein paar Daten, dann kann ich euch mitteln, was da rauskommt aus der gesetzlichen Rente, wenn ihr Riester oder Rentenversicherungsgeschichten habt, dann rechnen wir das entsprechend mal hoch und dann gucken wir mal, was braucht ihr denn eigentlich oder was wollt ihr denn eigentlich haben? Das ist dann praktisch wie so ein kleiner Rentencheck, den ich euch anbieten kann. Das war jetzt viel Material oder viel, viel Information. Nochmal ein Fazit. Für mich ist das Wichtigste, sorgt auch für Klarheit bei eurer eigenen Situation, macht diesen Kassensturz. Und der erst schafft Voraussetzungen für einen eigenen Weg, wie ihr das zukünftig machen wollt. Vielleicht werdet ihr auch erschreckt, wenn ihr diesen Kassensturz gemacht habt. Es ist besser, wenn ihr euch jetzt erschreckt, als wenn ihr euch später erschreckt. Das ist meine Meinung dazu. Und es stimmt, die gesetzliche Rente ist zu wenig. Da ist es noch wichtiger, etwas zu tun und jeder Euro zählt. Aber bevor ihr etwas macht, klärt, ob die Lösung individuell für euch zu euch passt. Und ich würde euch empfehlen, macht diesen Vier-Schritte-Gang. Und das letzte Thema, was wir eben hatten, bevor ihr etwas macht, achtet auf diese Kosten dieser Produkte oder dieser Lösung. Weil wenn ihr zu viel an jemand anders zahlt, das kann nicht für euch arbeiten. Ich habe auch viele Kunden oder Mandanten, die haben so etwas gemacht, schon abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass man nichts mehr daran tun kann. Überprüft zum Beispiel auch bestehende Verträge, legt die still und macht was Neues, was niedrigere Kosten hat. Auch eine Empfehlung, die einige meiner Kunden gefolgt sind, um eine bessere Verzinsung auf ihre Altersvorsorge zu erhalten.
Gunnar, wenn man da auf den Vertrag guckt, ne, angenommen, man hat einen Vertrag, gibt es
Ja.
da irgendwo ein Kleingedrucktes, anhand dessen man erkennen kann, ah, ich zahle Provision, oder kann das nur die Verbraucherzentrale oder der Honorarberater entdecken? Also, wie wissen
Nee, man
die,
kann.
die schon einen Vertrag haben, was los ist?
Ja, also das sind natürlich unterschiedliche Dinge. unterschiedliche Verträge und die sind unterschiedlich komplex. Aber es gibt überall, bei allen Verträgen dieser Art, das sind dann unterschiedliche Pakete. Manchmal sind die 30 Seiten, manche 70 Seiten. Ich habe auch schon welche gesehen mit 110 Seiten. Im Inhaltsverzeichnis nach dem Thema Kosten. Üblicherweise muss jeder Anbieter, der euch mit einem Vertrag beglückt, auch etwas zu Kosten des Vertrages schreiben. Und das Blöde ist halt manchmal, diese Kostenklauseln, die da drin stehen, die sind etwas komplexer Natur. Aber ihr findet was zum Thema Kosten. Und wenn ihr Fragen habt, müsst ihr euch dazu beraten lassen, wenn ihr das nicht alleine klären könnt. Also die sind manchmal so kompliziert gestaltet, dass das teilweise nur mit so einem finanzmathematischen Rechner zu lösen ist. Ja, da steht dann auf einmal drin, ja, ihr zahlt auf die Beitragssumme einen bestimmten Prozentsatz, dann bezahlt ihr auf den bestehenden Betrag, schon angesparten Betrag einen bestimmten Eurobetrag. Und der ist auch noch verklausuliert nach Laufzeiten. Also ist manchmal etwas hanebüchen. Aber auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, wenn ihr solche Verträge habt, guckt im Inhaltsverzeichnis dieses Vertrags oder des Vertragswerkes. Da gibt es Anhänge, allgemeine Vertragsbedingungen, besondere Vertragsbedingungen, so heißt das. Und da gibt es überall auf jeden Fall in der Inhaltsangabe ein paar Kosten. Und den schaut ihr euch auf jeden Fall an. Und wenn ihr nicht klarkommt, ja, dann müsst ihr euch Beratung holen. Das ist leider so. Und da gibt es eben die Dinge, die ich euch aufgezählt habe. Bei Privatverträgen gibt es eigentlich nur, da sagt euch die deutsche Rentenversicherung nichts zu. Da könnt ihr nur bei der Verbraucherzentrale oder bei Honorarberatern einen neutralen Rat erwarten, was ihr damit macht. Buchempfehlungen. Die kann ich euch auf jeden Fall geben hier. Finde ich gut. Verbraucherzentrale, Altersvorsorge richtig planen, die beste Strategie für Ihre finanzielle Absicherung. Und auch das Heftchen oder Finanztest oder Stiftung Warentest, private Altersvorsorge über einen Buchhandel zu beziehen. Einfach mal googeln. Vielleicht geht das auch direkt bei der Verbraucherzentrale oder bei Stiftung Warentest. Da bekommt ihr sehr gute Hinweise.
Gibt es da auch eine Buchempfehlung zu Altersvorsorge im fortgeschrittenen Alter?
Ja, das wird da auch behandelt werden. Vielleicht noch einen Hinweis. Es gab ja auch eine Frage zu dem Thema, was kann ich denn machen, wenn ich schon ein bisschen älter bin oder kurz vor der Rente stehe? Da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, weil die kam vor der Veranstaltung hier. Und was manche noch nicht auf dem Schirm haben, ich bin da aber, wie gesagt, kein Experte, da gibt es bestimmte Voraussetzungen für. Unter Umständen ist es möglich, weil man hat ja meistens dann nicht mehr so viel Zeit. Umso jünger ihr seid, umso mehr macht es Sinn, durchaus auch solche Verträge mit Fonds, mit ETFs oder sowas zu machen, denn umso länger so ein Vertrag läuft, umso besser sind auch die Renditemöglichkeiten. Und das wird auch dann letztendlich dazu führen, dass ihr gute Erträge daraus macht. Aber wenn ihr schon was älter seid oder kurz vor der Rente steht, dann habt ihr nicht genug Zeit für solche Verträge und dann würde ich euch davon auch abraten. Das nützt dann nicht mehr viel. Aber erkundigt euch doch bitte mal, wenn ihr kurz vor der Rente seid, ob es bei euch persönlich eine Möglichkeit gibt und dass ihr vielleicht diese bei der deutschen Rentenversicherung Rentenpunkte kauft, nachkaufen könnt. Es gibt unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, eure gesetzliche Rente durch den Nachkauf von Rentenpunkten zu erhöhen. Und das ist für ältere Menschen unter Umständen eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber es gibt eine ganze Menge Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um das zu erreichen, oder das machbar zu machen. Und diese Voraussetzungen sind teilweise komplex, aber da kann euch zum Beispiel die deutsche Rentenversicherung Auskunft geben. Das ist meine Empfehlung für die etwas Älteren, die vielleicht noch etwas noch nachträglich tun wollen.
Gibt es daran Anschlussfragen an jetzt das Thema Altersvorsorge mit im fortgeschrittenen Alter? Dann meldet euch gerne, wenn wir gerade bei dem Thema sind, oder ist damit alles soweit erstmal beantwortet? Ende der Bildschirmpräsentation. Ach, wundervoll. Gut, ich sehe jetzt gerade nichts. Thilo, siehst du noch eine Frage zum Thema Rente, starte mal. Heike meldet sich. Heike, willst du dich freischalten?
Meine Kamera ist ein bisschen. Ja, erstmal vielen Dank. Könnt ihr mich hören? Erstmal vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Also, es war super. Ich habe meine Frage von vorhin zurückgestellt. Ich habe eine Formulierung nicht verstanden. Das ist wahrscheinlich schnell erklärt. Und zwar, die Rente ist beitragsfrei in der Krankenversicherungspflicht. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, also es gibt Renten, die ihr erzielen könnt, da müsst ihr auf diese Renten keine zusätzlichen Beiträge in die Krankenversicherung zahlen. Es gibt aber welche, da ist das so. Ja,
Okay.
und deswegen habe ich die extra erwähnt, dass es derzeit so ist, bei einigen müsst ihr keine Beiträge in die Krankenversicherung einzahlen und bei manchen eben doch. Deswegen habe ich das herausgehoben.
Also das heißt,
Das
ich muss im Alter Krankenversicherung zahlen und zusätzlich eventuell durch meine Rentenerwerbspunkte
zusätzlich eine,
zusätzlich Krankenversicherung.
also auf eure, ihr müsst sowieso, wenn ihr eine Rente bekommt von der deutschen Rentenversicherung, ihr müsst euch ja immer krankversichern.
Ja.
Und das heißt, auf eure Rentenzahlungen, die ihr bekommt, müsst ihr auch, oder aus dieser Rentenzahlung müsst ihr auch Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Ja, der Rentner. Wenn ihr noch andere Renten bekommt, dann sind die unter Umständen beitragsfrei oder beitragspflichtig. Deswegen habe ich diese Unterschiede erwähnt. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen anders.
Danke dir.
Gerne.
Sag mal, Gunnar, blickt man da überhaupt durch ohne eine Beratung? Frage ich mich gerade.
Du, ich hätte es lieber einfacher, glaub mir das. Nein, ich
Okay.
glaube, man blickt leider nicht durch, ohne eine Beratung. Ich glaube,
Okay, also ganz
man kann
normal.
sich da reinfuchsen, man kann da lesen ohne Ende. Und es ändert sich ja auch ständig irgendetwas. Ja? Also die passen ständig das Regelungswerk an. Und auch selbst als Berater, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, das ist gar nicht so einfach, da immer on point die genauen Regelungen parat zu haben. Vor allen Dingen nicht in der ein, zwei Stunden Vortrag, denn da gibt es so viele Ausnahmen und solche Dinge. Nee, es ist ein Dschungel und nicht nur ein Produktdschungel, sondern auch ein Regelungsdschungel, leider Gottes, ja.
Kilo?
Ich hatte mir eine Frage notiert, die im Chat war, die, glaube ich, noch nicht drangekommen ist. Das fand ich eine spannende Frage. Und zwar bezieht die sich, glaube ich, auf diese Fondsrenten, die man machen kann und die Produkte, die man da aussuchen kann. Und da gab es die Frage, gibt es konkrete Richtwerte für ein Produkt? Derjenige, der die Frage gestellt hat, ich habe mir den Namen nicht notiert, möge mich korrigieren, wenn ich das jetzt nicht richtig wiedergebe. Aber ich glaube, es war so gemeint, dass da die Frage war, worauf soll man achten, wenn man einen solchen Weg auch gehen will?
Also die freie Kapitalanlage in Form von Fonds zum Beispiel, ja?
Habe ich so verstanden, genau.
Okay. Ja. Also ich bleibe bei dem Thema Kosten. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn man in eine freie Kapitalanlage geht, ist ein wichtiger Punkt das Thema Kosten. Weil jeder Punkt, den wir woanders hinzahlen, kann nicht für uns arbeiten. Das ist eine ganz klare Grundregel. Und wir haben seit etwa 15 Jahren die Möglichkeit in Deutschland, weil es vorher gab es diese Lösungen noch nicht, diese Produkte noch nicht, in Fonds anzusparen, die sehr, sehr niedrige Kosten haben. Und ich weiß nicht, ich stelle jetzt das einfach mal, ohne jetzt, hoffe ich, überfordere ich jetzt keinen, das Thema ETFs, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Diese Produkte haben sehr üblicherweise sehr niedrige Kosten im Verhältnis zu sonstigen klassischen Fonds, die man sonst von Banken angeboten bekommt. Am besten plausibel macht es vielleicht, wenn ihr bei einer Bank einen Fonds kauft, der in Anleihen oder in Aktien oder beides investiert, in Mischfonds zum Beispiel, der in beides investiert, dann zahlt ihr bei einer Bank zum Beispiel häufig einen Ausgabeaufschlag. Das heißt, das ist wie so ein Eintrittsgeld. Und dieses Eintrittsgeld ist häufig 5% des angelegten Volumens. Und wenn ihr das als Sparplan macht, dann eben auf jeden einzelnen Sparbeitrag zahlt ihr diese 5% Ausgabeaufschlag. Das ist schon mal ärgerlich. Ist aber noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass diese Fonds, die bisherigen Fonds, teilweise hohe laufende Kosten haben. Das heißt, Anderthalb bis zweieinhalb. Ich habe auch schon Kosten gesehen von 3% Kosten pro Jahr und mehr. Und das ist alles, sind alles laufende Kosten, die hinten raus ihr bezahlt. Und die können nicht für euch arbeiten. Die landen ja logischerweise beim Anbieter oder beim Vermittler. Und diese angesprochenen ETFs, das sind Fonds, die erstens überhaupt keinen Ausgabeaufschlag haben. Also die 5% behaltet ihr schon mal. Und zum Zweiten, die laufenden Kosten liegen mittlerweile bei, ich sage mal, zwischen 0,1 und 0,3% pro Jahr. Das heißt, das ist schon mal um ein Vielfaches geringer als die klassischen Fonds, die euch sonst von Banken angeboten werden. Also drei, vier, fünfmal billiger auf jeden Fall. Aber die Auswahl dieser ETFs, welchen nehme ich denn jetzt, ist nicht so ganz einfach. Auch da kann man sich anlesen. Da gibt es tolle Bücher, kann ich auch nochmal zur Verfügung stellen. Ich mache ja so eine gesamte Liste, die ich euch dann zur Verfügung stelle und wo ich ein bisschen was zu sage. Da gibt es tolle Bücher, wenn ihr euch selber einarbeiten wollt, dann spart ihr auch noch die Beratungskosten, ob jetzt bei mir oder bei irgendjemand anders, ja. Aber es ist natürlich ein bisschen mühsam. Ich glaube, ich weiß nicht, jeder hat so sein Fachgebiet. Ihr seid tolle Illustratoren, ihr könnt tolle Dinge machen. Wahrscheinlich habt ihr euch kaputt gelacht über meine PowerPoint-Präsentation, so wie ich sie aufgebaut habe, von den Grafiken und so. Da seid ihr Spezialisten, da würdet ihr mir ein X vor ein U vor machen und sagen, da sehe ich mit Sicherheit ganz alt aus. Bei den Finanzen ist es vielleicht nicht ganz so. Da ist es vielleicht andersrum.
Hier kam noch die Frage rein, gibt es eine Altersvorsorge oder ETFs, bei denen man sicher sein kann, dass das Geld nur bei sozialen und ökologischen Unternehmen und Projekten landet?
Ja, schöne Frage. Das ist aber gar nicht so einfach. Es gibt Nachhaltigkeitsprodukte, die ein Label haben, dass sie besonders grün, besonders sozial, besonders ja, nachhaltig eben funktionieren. Leider Gottes ist das Thema Nachhaltigkeit nicht so einfach zu behandeln oder wie man das meinen könnte. Denn wer legt denn jetzt fest, was nachhaltig ist? Ich mache mal ein Beispiel. In Deutschland würde ein Produkt, wo Unternehmen drin auftauchen oder Kredite drin auftauchen, die von Firmen kommen, die zum Beispiel Atomkraftwerke damit ihr Geld verdienen oder daraus entsprechend verdienen, ja, die würden hier in Deutschland nicht als nachhaltig angesehen. Jetzt springt mal gerade in mein Urlaubsland, wo ich morgen hinfahre, Frankreich. Die sehen das komplett anders. Es gibt leider Gottes keinen anerkannten Standard. In Europa wird gerade an diesen Standards gearbeitet, aber das ist ein sehr weiter Weg. Es gibt Produkte, wo ihr bestimmte Hersteller von Waffen, Hersteller von Alkohol, Pornografie und sonstige Dinge ausschließen oder die damit ihr Geld verdienen ausschließen könnt. Ja, gibt es. Aber dass man das als vollständig nachhaltig bezeichnet, ist leider Gottes eine Illusion.
Vielen Dank. Dazu wurde auch finanztipp.de genannt, wo man sich informieren kann. Und dann gibt es ja auch Just ETF, ne? Und da kann man
Genau.
mit verschiedenen Filtern anklicken, ich möchte
Ja.
keinen Waffenhandel und so weiter und so
Genau,
weiter. Keine
genau, genau.
Rüstungsindustrie. Okay.
Super, super Hinweis. Das sind hervorragende Informationsquellen.
Genau, schreibe ich gleich sonst auch nochmal in den Chat. Hier gibt es noch eine spezielle Frage, von der ich nicht weiß, ob du sie uns beantworten kannst. Sonst würde ich das bei uns an den Beirat weitergeben. In welchen Fällen ist es sinnvoll, eine Zusatzversicherung über das Presseversorgungswerk abzuschließen? Was sind Vor- und Nachteile von berufsständischen Versorgungswerken? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, ein bisschen was schon. Ob das jetzt sinnvoll ist, ob der da, also grundsätzlich ist ein Versorgungswerk ist ja der Weg, hatte ich ja, glaube ich, am Anfang mal gesagt, wie Freiberufler sich anstatt der deutschen Rentenversicherung ihre Rente absichern. Die Rentenzahlung ist üblicherweise auch ein wenig höher gewesen, zumindest in der Vergangenheit, als die der deutschen Rentenversicherung, wenn man mal gleiche Beiträge voraussetzt. Der Unterschied besteht darin, die deutsche Rentenversicherung ist nach dem sogenannten Umlageverfahren aufgebaut. Das heißt, eure Einzahlungen werden direkt im nächsten Monat an die bestehenden Renten ausgezahlt. In einem Versorgungswerk hat jeder einen Anspruch. Das Geld wird praktisch von diesem Versorgungswert im Kapitalmarkt angelegt. Das ist der Unterschied. Das ist nämlich zumindest zum Großteil ein kapitalgedecktes Verfahren. Und deswegen ist es auch gelungen, dass diese Versorgungswerke ein bisschen höhere Renditen gefahren haben als die deutsche Rentenversicherung. Ob es jetzt im speziellen Sinn macht für den Fragesteller, ob er das tut oder nicht, das ist auch wieder individuell. Fakt ist nur, die Anpassungen der Rentenhöhe, so viel habe ich schon gesehen, die ist nicht so toll, wie man meinen könnte. Also die Ausgangsrente ist wahrscheinlich ein bisschen höher als bei der deutschen Rentenversicherung bei gleicher Einzahlungssumme. Also die Erwartung der Rentenzahlung. Aber in letzter Zeit oder auch seit geraumer Zeit kann man sagen, sind die Anpassungen der Renten, die sind nicht an die Inflation gekoppelt und auch nicht an die Lohnsteigerung gekoppelt. Und da gibt es von Versorgungswerk zu Versorgungswerk sicherlich auch Unterschiede. Und was ich so gesehen habe, sind die geringer, die Anpassung. Das heißt, man könnte dann hinten raus in ein Problem geraten.
Anschlussfrage geht nur
Ja.
entweder oder. Ich dachte, das könnte man zusätzlich abschließen.
Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ob ihr eine Möglichkeit habt, zusätzlich zur gesetzlichen Rente in ein Versorgungswerk einzuzahlen, das müsstet ihr mal klären, ob das möglich ist. Das
Das
weiß ich
gehen
nicht.
wir weiter. Super. Da kommt schon die nächste Frage rein. Ich frage mich, wie die Anzahl der Rentner und sinkenden Einwohnerzahlen die Rente beeinflussen, wenn ich mal in 20, 30 Jahren in Rente gehe. Ja, da hattest du uns ja ganz am Anfang schon ein paar Bekenntnisse.
Ja, also erstmal ist das Problem ja in den nächsten, bin ich das Problem. Ich bin das Problem. Ich bin Teil des Problems. Weil ich oute mich jetzt mal, ich bin 60 Jahre alt und ich gehe in ein paar Jahren in Rente. Vielleicht. Wo ich gesagt habe, ich arbeite weiter. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht Rente beanspruchen werde. Und es gibt zu viele von uns. Das ist das Thema und es kommen zu wenige nach. Und es ist ja völlig logisch. Das wusste ich auch vor 20 oder 30 Jahren. Nee, so noch länger. Ich habe 1984 Abitur gemacht. Ich wusste 1982 schon, in meinem Leistungskurs, da gab es ein dickes Buch und da wurde diese Demografiekurve schon in diesem Buch schon veröffentlicht. Das heißt, ich wusste mit 16 schon, dass wir in so ein Problem reinlaufen. Es kann mir auch keiner erzählen, dass die Politik das nicht auch wusste. Leider Gottes ist es nicht konsequent angegangen worden. Ja. Und das baden wir jetzt irgendwann aus. Es gibt eine Option, wo das Problem abgemildert werden kann. Aber da wird ja auch heiß momentan darüber diskutiert, ist das Thema Migration. Wenn wir neue Mitbürger generieren, die hier sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, in die Kassen einzahlen, dann könnte das abgemildert werden. Momentan ist leider Gottes eine ganz andere Diskussion im Gang.
Gibt es weitere Fragen? Ich habe zwischendurch im Chat noch mal gesehen, dass jemand gefragt hat, was ist jetzt der Unterschied zwischen Riester und Rürup? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Gunnar, könntest du in einem Satz da noch mal Klarheit schaffen? Die verschiedenen Produkte, die du vorgestellt hast, ich glaube, da sind noch einige da Fragen offen einfach. Kannst du
Ja,
da
okay.
einmal so einen quasi so einen groben Überblick geben? Und Nadine hat sich gemeldet. Also vielleicht einmal
Also,
kurz Riester, Rürup, was nochmal der Unterschied?
ja, also erstmal, um es mal klar zu sagen, ich hatte ja über die verschiedenen Schichten der Altersvorsorge gesprochen. Die Rürup oder Basisrente gehört zur ersten Schicht, ist sozusagen gleichgestellt mit der deutschen Rentenversicherung. Es gibt ja durchaus Selbstständige, die können sich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen, machen das dann auch und müssen ja dann irgendwo ganz eigenständig kapitalgedeckt für ihre eigene Rente vorsorgen. Das passiert dann auch. Ist eine Möglichkeit, das Ganze diese so der Rürup-Rente zu tun. Und das ist möglich als Alternative zu einer gesetzlichen Rente. Der Unterschied ist zur oder der Punkt bei der Basisrente ist, also erstmal gehört zur ersten Schicht. zweite Schicht komme ich gleich, ist es nur Auszahlung lebenslänger Rente möglich. Es gibt keine Möglichkeit, das einmal eingezahlte Kapital auch nur in Teilen wieder zurückzuhalten. Es ist weg. Also weg heißt, ihr habt da nie wieder das Kapital selber Zugriff. Es ist nicht kündbar, also nur Beitragsfreistellung ist möglich. Ja, und das sind so, das ist so das Wesentliche zur Basisrente. Bei der Riester-Rente, da gibt es kleinere oder gibt es Beitrags- oder Be Bemessungsgrenzen. Bei der Riester-Rente könnt ihr bis zu 27.000 Euro pro Jahr theoretisch einzahlen, wenn ihr gar keine Beiträge in die deutsche Rentenversicherung zahlen würdet, um in den Genuss der Steuervorteile zu kommen. Bei der Riester-Rente gibt es Höchstgrenzen. Ja, ihr könnt nur so und so viel 1.000 Euro pro Jahr überhaupt da einzahlen. Also ich glaube, das sind 2.100, 2.200 Euro pro Jahr. Und dann bekommt ihr eben Zuschüsse zum Staat oder eventuell eine Steuererstattung. Ihr könnt bei der Riester-Rente einen Teilbetrag auch als Kapitalzahlung erhalten. Im Unterschied zur Rürup-Rente oder Basisrente. Da ist ja nur die Rente möglich und hier kann bis zu 30% als Kapitalzahlung im Rentenzeitpunkt könnt ihr da bekommen. So. Blöd ist in der Ansparphase zum Beispiel bei Rürup oder Basisrente, seid ihr in der Wahl der Kapitalanlage mittlerweile relativ frei. Ihr braucht nicht Versicherungen zu nehmen. Ihr könnt auch ETFs oder Fonds nehmen. Und da, dann allerdings ist da keine Kapitalgarantie zum Fälligkeitszeitpunkt hinterlegt. Und bei der Riester-Rente, die ist so konstruiert, dass auf jeden Fall das eingezahlte Geld zum Rentenbeginn vorliegen muss. Das heißt, da ist eine Kapitalgarantie dahinter. Diese Kapitalgarantie habe ich versucht zu erläutern. Die ist so teuer, dass letztendlich die Renditen dieser Riester-Renten so schwach sind. Das sind so die wesentlichen Unterschiede.
Danke, Nadine. Ich habe noch mal eine Frage. Du hast das kurz angerissen, Gunnar. Wir gehen ja bei diesen Szenarien, auch Riester und Basisrente, wirklich davon aus, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist, oder? Also ich zum Beispiel gehe wahrscheinlich frühestens in 20 Jahren in Rente und ich glaube eigentlich nicht, dass da über das normale Rentensystem viel kommt. Also wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wenn ich zum Beispiel persönlich nicht glaube, dass da viel kommt, bin ich besser damit aufgehoben, eher private Altersvorsorge oder ETFs zu machen, oder?
Ja, wie gesagt, auch das ist natürlich sehr individuell, was man erwartet, aber da steckt ja schon eine Erwartungshaltung mit drin. Deine Annahme ist, da kommt nicht so viel. Ja? Ich glaube auch nicht, dass man von Rentensteigerung der deutschen Rentenversicherung ausgehen kann. Passt einfach die ganze Demografie, die ganze Kassenlage. Mittlerweile zahlt der Staat in die deutsche Rentenversicherung über 110 Milliarden Euro aus dem Haushalt jedes Jahr, um die Renten auszuzahlen. Also insofern kann man schon daran zweifeln und man sollte sich dann unter Umständen auf mehrere Beine stellen. Ja? Und insofern würde ich in deiner Situation auch dazu tendieren, was Separates aufzubauen, statt irgendwie immer noch mehr in Dinge zu investieren, die vielleicht nicht die Rendite bringen, ja? Oder die vielleicht dann unsicherer sind. Außerdem kannst du ja gar nicht frei bestimmen, wie viel Geld du in die deutsche Rentenversicherung einzahlst. Das ist ja danach, was du verdienst. Ne? Du kannst es ja nicht einfach aufstocken. Sagen, okay, ich zahle jetzt heute mal mehr ein. Das geht ja gar nicht so einfach. Das ist ja
Okay.
eine Zahlung, die an deinen Verdienst gekoppelt ist. Ne?
Cool, danke.
Ja.
Da war doch noch eine Frage. Magdalena, ist das okay, wenn ich eben eine Frage aufgreife aus dem
Ja,
Chat?
klar, super. Mach.
Da ging es darum, jemand hat nochmal grundsätzlich die Frage gestellt danach. Früher war Lebensversicherung immer das Ding in der privaten Vorsorge sozusagen. Und das ist wirklich gar nicht mehr so. Kannst du dazu nochmal eine Aussage fällen, Gunnar? Ist das wirklich in keiner Art denkbarem Modell mehr eine gute Idee oder ja?
Ja, dazu Folgendes. Lebensversicherung ist nicht gleich Lebensversicherung. Also Lebensversicherung oder Rentenversicherung. Da muss man vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Bei einer Lebensversicherung ist auch das Leben, also durch einen Risikoanteil abgedeckt. Das heißt, mein Hinterbliebener bekommt in Höhe der Versicherungssumme eine Auszahlung, falls ich versterbe. In einer Rentenversicherung ist das ja nicht der Fall. Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Aber bleiben wir mal bei der Lebensversicherung. Früher wurde, also die Lebensversicherung ist ein deutscher Sonderweg. Den gibt's so gut wie nirgendwo. Also jedenfalls nicht die Kapitallebensversicherung. Risikolebensversicherung, wenn ich mein eigentliches nur mein Sterberisiko als Hinterbliebenenschutz absichern möchte, gibt es überall auf der Welt. Aber der Weg, der deutsche Sonderweg, den Kapitalaufbau mit dem Risikoschutz des Todesfallschutzes zu verknüpfen, ist ein deutscher Sonderweg. Den gibt es so gut wie nie. Der Haken ist, und das ist auch allgemein in der Wissenschaft mittlerweile unumstritten, man sollte immer den Vorgang, also den Kapitalaufbau, den Vermögensaufbau von der Risikoabsicherung trennen. Der Grund ist, Lebensversicherer haben sich in den letzten Jahrzehnten eine goldene Nase mit diesen Versicherungen, mit dem Abschluss dieser Versicherung verdient. Und der deutsche Gesetzgeber hat auch noch ein bisschen was dazu beigetragen, dass die Lebensversicherungen uninteressanter geworden sind, die klassischen Lebensversicherungen uninteressanter geworden sind und mittlerweile von relativ wenigen Versicherern überhaupt noch angeboten werden. Weil der Gesetzgeber gesagt hat, wir schauen den Lebensversicherern auf die Finger und wir wollen von dem Lebensversicherer eine 100% Auszahlungsgarantie zum Ende der Laufzeit. Da kommen wir aber genau bei dem gleichen Thema wieder aus wie bei Riester. Wenn ein Anbieter garantieren muss, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmter Geldbetrag da sein muss, dann wird er natürlich logischerweise aus Vorsichtsgründen, damit er nicht selber in die Schwierigkeiten kommt, dieses Geld auch nur sehr, sehr vorsichtig anlegen können. Und wenn er das nur sehr, sehr vorsichtig anlegen kann, bedeutet das, umso vorsichtiger ich sein muss, umso weniger kommt bei der Kapitalanlage raus. Und wenn da noch die Kosten nicht stimmen, dann habe ich auch schon Fälle gesehen, die nach Einzahlungen 10, 15 Jahren immer noch im Minus waren. Also sprich, man hat so und so viel Beitrag pro Jahr eingezahlt und man kriegt ja jedes Jahr so eine Standmitteilung, eine Mitteilung, wie viel ist in meinem Vertrag drin. Und da habe ich schon Verträge gesehen, die waren nach 10, 15 Jahren immer noch im Minus. So, deswegen ist das kein besonders toller Weg mehr. Und er war es eigentlich auch noch nie, wenn wir ehrlich sind. Aber wir Deutschen haben eine Eigenschaft, wir wollen es besonders sicher. Und besonders sicher ist aber dann besonders sicher unlukrativ, muss man so auszudrücken. Ist
Ja,
damit so die Frage beantwortet oder soll ich da noch ein bisschen weiter ausholen? Also es gibt natürlich mittlerweile dann noch Lebensversicherungen, die machen das folgendermaßen. Ich habe ja eben gesagt, die deutschen Lebensversicherer bieten ja kaum noch Lebensversicherungen an der klassischen Natur, sondern koppeln das mit Anlage in den Investmentfonds. Die sind nicht alle, aber viele davon sind so teuer, da haben wir wieder das Thema Kosten, dass dann letztendlich die Ertragskraft für den Kunden, der es abschließt, häufig leidet. Das ist aber kein Pauschalurteil, sondern es gibt Ausnahmen. Aber auch da sollte man sich, wenn man ein Angebot vorliegen hat, mal drüber gucken lassen oder auch informieren, was gibt es denn da für Möglichkeiten, die Kosten im Griff zu halten. Denn da gibt es durchaus Möglichkeiten.
Na, irgendwann im Verlauf kam nochmal die Frage, woran erkennt man denn, ob ein Vertrag gut ist oder nicht gut ist? Also gibt es irgendwie so eine Art Blanko oder vielleicht so Eckdaten, Eckpfeiler, auf die man achten sollte, um zu definieren, okay, das könnte ein gutes Angebot sein oder?
Ich persönlich sage, alles, was mit einer hundertprozentigen Kapitalgarantie ausgestattet ist, da wäre ich schon mal als erstes vorsichtig. Weil, wenn das passiert, dann bedeutet das, dass der Versicherer sehr, sehr vorsichtig agieren muss und dann kann logischerweise wenig Rendite rauskommen. Und wir sind alle darauf angewiesen, die für eine Altersvorsorge Geld ansparen, dass sich das Ding gut verzinst. Und wenn eine Garantie draufsteht, dann bedeutet das, das kann sich nicht gut verzinsen, weil zu viel Kosten für diese Garantiestellung oder zu viel Kapital für die Garantiestellung bleibt. Das ist erster Hinweis. Zweiter Hinweis, nochmal, hatte ich vorhin mal gesagt, wenn ihr einen Vertrag vorliegen habt, schaut in den besonderen Vertragsbedingungen unter dem Thema Kosten. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst euch lieber einen Beratungstermin geben bei einer Verbraucherzentrale oder bei einem Honorarberater, der euch dann mal sagt, okay, da steckt die und die Kosten pro Jahr drin. Das bedeutet, was ihr daraus erzielen könnt, reduziert um die Kosten, ist attraktiv oder nicht attraktiv.
Und gibt es da eine Faustregel für Kosten? Ich glaube, wir können uns darunter nicht unbedingt was vorstellen. Was würde es denn kosten, so einen Vertrag bei dir zum Beispiel prüfen zu lassen? Oder, ne, also.
Also üblicherweise, das hängt natürlich, ja, also wenn ihr so einen Vertrag macht und ich habe Vertragsprüfungen, die ich dann stelle, die kosten so 120 Euro.
Okay.
So, das Geld müsst ihr plus Märchensteuer, leider. Dann guck ich den Vertrag an, gebe euch einen Hinweis und gebe euch auch einen Hinweis, wo die Kosten, wo es hängt und was man vielleicht alternativ machen könnte. So grundsätzlich alternativ machen könnte, was man machen könnte.
Okay, also wir haben diese zwei Punkte. Einmal beachten, ob da steht 100% Garantie, dass, wie war der Begriff nochmal?
Kapitalgarantie.
Kapitalgarantie, danke. Und
Ja.
dann beachten, ob irgendwelche Kosten im Vertrag aufgeführt
Ja,
sind.
dass Kosten da sind, ist logisch. Es gibt nichts
Ja.
umsonst. Auch
Genau.
auch bei günstigen Verträgen sind Kosten enthalten. Aber wenn diese Kosten weit über 2 oder 3% pro Jahr ausmachen, das ist leider ein bisschen blöd zu erkennen, wenn man das nicht weiß, wo man gucken muss, dann ist das Ding unattraktiv. Es gibt günstigere Geschichten. Wenn ihr auf den Seiten da Finanztipp wurde ja schon mal genannt, das ist eine sehr schöne Seite, die machen wirklich einen tollen Job. Da könnt ihr euch mal über das Thema, die haben auch entsprechende Beiträge zum Thema Rentenversicherung und Kosten und also private Rentenversicherung und Kosten, ETFs zum Beispiel, Vertragsprüfung müsste da eigentlich auch existieren. Da kriegt ihr sehr, sehr gute Hinweise, worauf ihr da im Speziellen nochmal achten könnt. Also
Okay.
die Seite ist wirklich hervorragend.
Gibt es noch was oder sind das so die zwei Marker, von denen du sagen würdest, okay?
Ja, nee, das ist so, das sind so die Marke.
Also
Und
hätte ich auch
es gibt
kurz
vielleicht
gefragt.
einen Punkt noch, nee, ein Punkt ist auch noch wichtig. Wenn ihr so einen Vertrag bei einer Versicherungsgesellschaft macht, ist es nicht ganz uninteressant, bei welcher das passiert. Versicherungsgesellschaften werden mittlerweile geratet und stehen nicht alle gleich gut da. Auch da gibt es Hinweise zum Beispiel in Finanztipp oder in Stiftung Waren oder Warentest.
Ich hätte noch eine Frage. Ich habe das mit der Kapitalgarantie jetzt gerade ein bisschen, ich habe hier noch beobachtet den Chat, nur gerade noch zur Klärung für mich. Also wenn in einem Vertrag steht, Sie kommen garantiert das und das ausgezahlt, oder also das ist das, was kritisch ist quasi.
Ja,
Okay,
weil
wenn da steht, das ist eine Spanne oder ungefähr so in den und dem Bereich, ist das dann genauso eine kritische Aussage sozusagen oder?
also eine Spanne, wenn einer zum Beispiel sagt, sie kriegen mindestens 80% ihrer eingezahlten Beiträge ausgezahlt, dann ist es ja auch eine Garantie, nur eine etwas abgeschwächte. Wenn aber die meisten Verträge sind üblich, wurden früher gestellt und das ist bei Riester leider immer noch der Fall, 100% Kapitalgarantie. Das heißt, ich weiß, dass ich die eingezahlten Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit zu 100% zurückbekomme. Kann nichts bringen.
Okay, aber wenn es so Spanne ist, das ist schon etwas vertrauenswürdiger von Ihnen.
Ja, also ehrlich gesagt, Kapitalgarantien bringen eigentlich überhaupt nichts. Weil das einzige entscheidende Kriterium ist, welche Rendite kann ich denn überhaupt erwarten? Die Erwartungshaltung an Rendite hängt natürlich von der Laufzeit des jeweiligen oder dem Ansparzeitraum des jeweiligen Anlegers ab. Also wenn einer 15 Jahre und mehr Zeit hat, dann würde ich empfehlen, sehr aktienlastig zu investieren oder über ETFs aktienlastig zu investieren.
Aber
Weil dann hat er keine Garantie. Aber die Renditechancen sind ungleich höher.
war das nicht deswegen auch Bestandteil dieser Verträge meistens, um den Leuten eine Art Horizont zu geben, dass das als Baustein dann ungefähr so und so viel bringt, um dann herausfinden zu können, was sie als zusätzlichen Baustein noch weiter brauchen werden? Oder war das vielleicht das auch der Grund?
Ja, das war der Grund. Das ist eben dieses erhöhte Sicherheitsempfinden von uns Deutschen, ja. Und leider Gottes kommt dann meistens auch von Reglementierung des Gesetzgebers bezüglich der Anlagestruktur eines Versicherers. Leider Gottes nicht viel mehr bei rum, als tatsächlich auch nicht wesentlich mehr. Also ich habe die meisten Verträge dieser Versicherung laufen, wenn sie 100% Kapital garantiert sind, laufen, wenn es gut läuft, auf die Inflationsrate hinaus. Das heißt, real haben wir Geld aufbewahrt. Ja, also wenn da 2% pro anno rauskommen, dann ist es kein richtiger Vermögensaufbau, sondern eigentlich nur, wenn man es unter Inflationsgeschichten betrachtet, ist es ja im Prinzip nur, ich habe mein Geld zurückgelegt und krieg's am Ende der Laufzeit inflationsbereinigt wieder. Ja, aber es ist nicht wirklich mehr geworden. Jetzt kann jeder sagen, okay, da steht jetzt nominal 2% PA, da sind dann aus 100.000, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 120.000 geworden. Aber das ist ja nicht real, sondern nur nominal. Und wir sind auch sehr, sehr nominal orientiert in unserer Betrachtungsweise. Und deswegen habe ich auch diesen Charten oder diese Übersicht was kostet eine Pizza im 2000 und heute oder in 2022? Was nützen mir 120.000 in 20 Jahren? Weil dann ist die Inflation weitergelaufen und ich kann mir für die 120.000 unter Umständen genauso viel kaufen wie heute für die 100.000.
Lieber Gunnar, vielen Dank für deinen Vortrag. Wir haben jetzt 19 Uhr und es sind schon einige rausgegangen und haben sich ganz herzlich bei dir im Chat bedankt.
Ja.
Einige haben gesagt, sie haben viel dazugelernt und es war sehr interessant. Vielen Dank für die Tipps. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit deiner Zeit ist, ob du knapp bist und dich an dieser Stelle verabschieden möchtest oder noch offen bist für.
Ich bin noch offen. Ja, klar.
Das ist schön. Danke. Und gibt es von eurer Seite noch Fragen auf die jetzt aufgebrachten Themen? Mir ist zum Beispiel gerade aufgefallen, wir haben jetzt ein bisschen über ETFs gesprochen. Es wurde Finanztipp genannt. Ich habe Just ETF genannt. Das ist immer so, dann geht man auf dieses Tool und dann hat man eine Vielzahl, eine Auswahlmöglichkeit, mehr als eine Pizza. Ja, also die Belege sind, ja, die Auswahl ist riesig. Und gibt es
Ist auch ein
da,
Dschungel.
genau, das ist auch ein Dschungel, das ist nochmal so ein Dschungel in sich. Hast du dazu Tipps, was wäre so der nächste erste gute Schritt, den jeder von uns heute jetzt schon machen könnte? Zum Beispiel, wenn er sagt oder sie, ich will mich mit ETFs auseinandersetzen oder I don't know.
Ja, es gibt Einsteigerbücher für das Thema.
Auf deiner
Also
Liste?
ich würde ein Buch lesen, ja. Einfach mal
Okay.
ein Buch lesen. Ja.
Hast du eins auf deiner Liste mit dabei, die du uns schickst?
Ja,
Wunderbar.
da werde ich euch ein Buch mitschicken. Ich habe es jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, deswegen sage ich es jetzt erstmal nicht. Ich schicke es auf die Liste, die ich euch schicke. Da wird es dabei sein. Das ist ein Einsteigerbuch zum Thema ETFs, also ganz für Anfänger, die sich damit noch gar nicht ausgekannt haben. Es gibt natürlich auch speziellere schon, aber fangen wir damit mal an. Das Buch ist auch so aufgebaut, dass man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt, sich
Ja.
mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Super. Und in die Liste packst du uns auch noch mögliche Berater. Ich hatte zum Beispiel einmal die Frage reingekriegt, ob du jemanden aus Österreich vielleicht empfehlen könntest. Was macht da Sinn? Nochmal per Mail direkt oder hast du irgendwie so einen Index, den du da teilen kannst quasi?
Also in Österreich kenne ich mich gar nicht aus. Das kann ich machen. Da gibt es eine Liste von Honorarberatern. Die suche ich mal raus. Da gibt es einen Link zu. Die schicke ich euch mal.
Super.
Ja. Wobei das natürlich immer im Prinzip eine persönliche Geschichte ist, dann muss man auch gucken, ob man mit dem kann oder nicht kann und so. Das ist ja schon nicht ganz einfach so.
Ja, sag mal, mir fällt auch gerade ein, ist das nicht so, dass Honorarberater auf ihrer Webseite oder wo auch immer sie ihr Angebot so pitchen, einen Paragraphen aufführen müssen? Ich weiß gerade nicht, welcher das ist, aber mit dem sind sie sozusagen wirklich echte Honorarberater? Also mal
Ja,
angenommen, ich habe die
es ist
Begrifflichkeit verwechselt und
genau.
gerate an einen
Ja,
Provisionsberater.
das ist guter Hinweis von dir. Vielen
Ja.
Dank dafür, ja. Weil es gibt natürlich noch Leute, die sich Honorarberater nennen und gar keine sind.
Und da gibt es doch diesen Paragraphen, oder? Auf welchen müssen wir da
Ja.
schauen?
Ja, also ihr müsst gucken, wie ihr müsst ins Impressum schauen. ins Impressum bei der Webseite, wenn ihr bei einem Berater, einem vorgeblichen Honorarberater seid. Also die müssen nach einer bestimmten Regelung registriert sein. Gibt es zwei Möglichkeiten. Der eine ist, das sind sogenannte Honorarfinanzanlagenberater nach Paragraph 34h. Und es gibt die Honoraranlageberater, wenn ich zum Beispiel so einer, der ist nach Paragraph 93 BPAG und 15 Paragraph 15 Wertpapierinstitutsgesetz.
Okay.
Ja,
Ja, gewusst, ne? Ich meine, ich merke mir die Zahlen und dann uns geht es ja,
nee, ja.
wo müssen
Also
wir
das,
hinschauen? Worauf müssen wir achten? Was
ja,
sind die? Ah, da steht
genau.
100% Kapitalgarantie. Okay, no way. Ah,
Ja.
wo ist der Paragraph? Ich sehe
Ja.
keinen. Okay, ciao.
Ja,
Also so,
genau.
ne? Dass wir so ein bisschen Orientierung kriegen,
Es
was.
nennen sich leider Gottes häufig Leute Honorarberater, weil allein das Wort Honorarberater ist nicht gesetzlich geschützt. Es gibt zwei gesetzlich geschützte Begriffe. Das ist der sogenannte, das ist wirklich absolut irrwitzig in Deutschland. Der sogenannte, wie gesagt, Honorarfinanzanlagenberater nach Paragraph 34 Gewerbe. So. Er ist das gesetzlich geschützt. Dann wisst ihr, dass ihr bei einem echten Honorarberater seid, der darf keine Provisionen annehmen. Ja, berät euch gegen Honorar, der sagt euch vorher, okay, also ihr sagt, was ihr wollt, wo ihr hin wollt, der macht euch dann ein Angebot und sagt, okay, das kostet so und so viel. Und dann könnt ihr sagen, ja oder nein. Und dann, wenn ihr dann im Impressum nachgeguckt habt, dass das so ein Mensch ist, dann wisst ihr, seid ihr beim richtigen Honorarberater. Richtigen. Oder bei meiner Version eben mit der Paragraph 93 WPHG in Verbindung mit 15 WPIG, dann seid ihr bei einem, ist auch geschützt, Honoraranlagenberater. Der Unterschied ist, ein Wertpapier oder ein Honorarlagenberater darf auch zu einzelnen Aktien und zu einzelnen Anleihen und sonstigen Wertpapieren beraten. Ein Honorarfinanzanlagenberater darf eigentlich nur beraten zu Investmentfonds.
Okay, was können wir, was ist die entlarvende Frage, die wir einem Berater stellen können, ja, wenn wir ihn quasi gescoutet haben? Was müssen wir ihn fragen, um rauszufinden, dass er
Also,
geeignet ist oder
nee.
nicht?
Ja, also erstmal, wenn ihr ihn scoutet, guckt nach dieser, ich sag mal, Sortierung, also nach diesem Paragraphen in seinem Impressum.
Okay, wir
Wenn
machen das.
der das nicht hat, würde ich das schon mal als, das mag ein netter Mensch sein, ein toller Kerl oder was weiß ich, aber wenn ihr sicher gehen wollt, ihr kennt ihn ja nicht, dann guckt nach diesen beiden Paragraphen. Wenn ihr die nicht findet, sucht euch einen anderen.
Sehr
Punkt
gut.
eins. Und dann könnt ihr bei diesen beiden könnt ihr auch sicher sein, dass die euch keine Provisionen abnehmen hintenrum. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Einerseits wollen sie von euch eine Beratungsgebühr haben und auf der anderen Seite kassieren sie hintenrum noch, wenn ihr bei denen ein Produkt abschließt, was ja durchaus möglich ist, dann hintenrum noch Provision.
Stichwort Dynamiken, das hatten wir jetzt hier auch gerade noch als Frage. Ist es in der Regel so, dass in der privaten Rentenversicherung Monatsbeitrag jährlich wegen Inflationsausgleich erhöht? Ich glaube, das war die Frage. Genau. Und da ist es ja so, wenn man einen Provisionsvertrag abschließt, dann passt sich ja auch die Provision dynamisch an, ne?
Ja,
Man also auch
natürlich,
an den
natürlich.
Berater mehr und
Ja,
so
klar.
weiter. Man kriegt jetzt
Ja.
in der Regel weniger raus. Packst du uns diese Paragraphen auch noch in dein
Ja,
PDF
die
nachlesen?
schick ich euch auch raus. Ja.
Super Sache, dann haben wir da einen Blick. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen der Glaubenssatz. Ja, so viel kann ich ja überhaupt nicht mehr ansparen. Oder ne, wie soll ich denn das zur Seite legen? Also dieses Kapitel haben wir jetzt so weggelassen. Wir wissen, alle IllustratorInnen verdienen jetzt nicht so massig. Und das hattest du ja auch ganz am Anfang in der Chart ein bisschen gezeigt. Einige sind schon irgendwie mit Altersvorsorge befasst. Aber vielleicht reicht es auch gar nicht, ne? Also ich habe mal in einem Gespräch mit jemandem gehört, dass da ein Versicherungsbeitrag von 100 € im Monat gezahlt wurde. Und das reicht meines Erachtens eigentlich gar nicht aus. Also vielleicht hast du dazu noch irgendwie nochmal einen Tipp, weil du meintest ja, okay,
Ja.
erstmal den Kassensturz machen und so. Aber was wäre so eine Faustregel, wie viel müssen wir denn mindestens aus, sagen wir jetzt mal zum Beispiel unserem Bruttojahresgehalt, Bruttojahresumsatz verpacken in die Altersvorsorge, damit es reicht, ja?
Ja, also ich sage es jetzt einfach mal lieber vom Netto, also wenn Steuern schon sowas runter sind, ja, also also das Minimum würde ich sagen, das ist das Minimum vom prozentual auf das, was ich verdiene, sind 10%, schön sind 30.
Also 10 bis 30% vom Jahresnetto, also von dem, was uns übrig bleibt, nachdem wir die Steuern bezahlt
Ja,
haben.
genau. Da ist natürlich jeder, da schütteln vielleicht jetzt einige den Kopf und sagen, um Gottes Willen, soll ich das denn stemmen? Ja, dafür ist dieser Kassensturz da. Der kann manchmal erschreckend sein, dieser Kassensturz. Da muss ich vielleicht unter Umständen, dafür habt ihr ja den schönen Stundenkalkulator angeschafft, vielleicht kann ich doch, auch wenn es manchen schwerfällt, die Stundensätze anheben. Vielleicht kann ich oder muss ich mein Ausgabenverhalten überdenken. Vielleicht kann ich oder muss ich vielleicht doch noch einen Nebenjob machen. Aber das Wichtigste ist für mich, eine Klarheit zu haben. Auch wenn die Klarheit am Anfang vielleicht ein bisschen grausam ist.
Jakob hat noch gefragt, schließen die Honorarfinanzanlagenberater und oh, so zu viel Zungenbrecher hier, Honoranlagenberater auch Verträge und Produkte ab oder ist das auch ein sicheres Anzeichen für Provisionsberater, wenn ich das
Nein.
richtig verstanden habe? Nein, genau.
Nein. Also wir können auch, das ist natürlich immer so eine Sache. Die Leute sagen ja, wenn ich doch über eine Beratung bezahle, dann ist es doch anrüchig, wenn ich dann auch noch einen Vertrag anbiete. Ja, die Frage ist doch häufig andersherum zu stellen. Wenn ich jemanden habe, der beraten werden will und der von mir beraten wird, am Ende sagt der mich doch am Schluss, ja, was mache ich denn jetzt konkret? Kannst du mir da helfen? Ja, dann kann ich helfen. Und dann kann der von mir einen Vertrag bekommen. Das Prozedere so eines Vertrages dann abzuschließen, das sind dann sogenannte Nettoprodukte. Da nehme ich ein kleines Aufwandshonorar, um das fertig zu machen. Und dann ist fertig. Plus. Das ist dann vielleicht noch ein Add-on auf die Beratung obendrauf. Aber dann ist auch Ende. Aber der laufende Vertrag, da gibt es keine Provision.
Genau. Also so gesehen könnte man auch sagen, es ist umso mehr, also ein Honorarberater ist gut, um Verträge zu checken und überhaupt mal so beraten zu werden, aber letztendlich sollte eine Vertragsunterzeichnung auch mit einem Honorarberater idealerweise erfolgen, weil dann kannst du ja
Kann
sicher sein.
machen, kann Sinn machen, ja. Ist, da,
Was
ja.
geht noch?
Ja, die Frage ist ja, was wir häufig schon mal passiert ist Folgendes: Die Leute haben Verträge und woanders gemacht und dann habe ich festgestellt, die brauchen die gar nicht. Dann findet die Beratung zu diesem ganzen Kladderadatsch auf dem Schreibtisch oder werden da so Ordner angeschleppt und dann sage ich, nee, die brauchst du. Das und das und das ist sinnvoll, das und das ist überhaupt nicht sinnvoll. Beende das mal. Und dann sind wir fertig. Es kann durchaus passieren, dass wir fertig sind dann. Und der Kunde geht mit weniger raus, als er vorher hatte. Das kann sehr sinnvoll sein.
Ja, oh ja, stimmt. Man kann ja auch sich überversichert haben. Ne? Wir sind die ganze Zeit von Unterversicherungen
Ja,
ausgegangen.
genau. Ja,
Ja.
richtig. Es gibt ja Menschen, die haben zu allem und jedem eine Versicherung oder irgendeinen Beitrag oder was ich jetzt zum Beispiel dann auch mache, wenn ich mit Kunden dann auch so ein Check zum Beispiel, so einen Ruhestandscheck oder sowas mache, dann gucken wir natürlich auch über die Ausgaben drüber. Und dann stellen wir häufiger auch mal fest, da hast du eine Ausgabe in das und das und das. Und dann kommen wir ins Gespräch und sagen, brauchst du das eigentlich? Und da kommen dann schnell mal hier ein Zehner und da ein Zwanziger im Monat zusammen, die dann auf einmal rausfliegen. Und diese 10 oder 20 Euro oder 30 Euro, was auch immer dabei rauskommt, die dann wieder in einen kostengünstig in die Altersvorsorge zu stecken, das kann auch sinnvoll sein. Auf die Art und Weise ergeben sich ganz andere Möglichkeiten, wenn man Verträge auch beendet. Aber
Ja,
das ist
ich hatte dazu auch noch kurz was sagen, weil wir haben hier schon ein paar, wie soll ich sagen, also deprimierte Kommentare.
Ja.
Wenn man zum Beispiel keine Rechnung erhalten hat, ist das wohl ein sicheres Zeichen dafür, dass man Provisionen zahlt.
Wenn ihr bei einem Finanzberater wart, der euch etwas empfohlen hat, ihr etwas abgeschlossen habt oder auch nicht abgeschlossen habt, dann wart ihr bei einem Provisionsberater, ja.
Und wie könnte man jetzt sagen, okay, fuck, mein Vertrag ist wahrscheinlich, also ich zahle gerade Provision. Stilllegen, kündigen, dies, das, würdest du sagen, also wenn ich jetzt selber von mir aus schon sicher festmachen kann, anhand dieses IO-Remotes, was wir gerade hatten, okay, Mist, ich habe einen Provisionsvertrag. Brauche ich dafür einen Honorarberater oder hängt das vom Vertrag ab, wie ich den kündigen kann? Macht es Sinn, den zu kündigen oder stillzulegen? Ist es individuell?
Ja, also ich möchte vor allen Dingen eins sagen, also bitte nicht falsch verstehen. Es gibt Provisionsverträge, weil es ja nicht nur Geier gibt, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen, die man auch weiterlaufen lassen kann, weil die nicht so teuer sind. Ja, es gibt, da gibt es Verträge, das ist also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte jetzt nicht die gesamte Provisionswelt hier niedermetzeln oder niedermachen.
Es
Es
gibt
gibt
auch.
Provisionsleute, die machen einen ehrlichen, anständigen Job.
Okay.
Ja, aber es gibt leider Gottes auch sehr viele, die arbeiten in solchen Großstrukturen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Thema DVRG gehört habt oder AWD früher oder OVB oder ach, gibt es noch zwei, drei andere, die Tezis oder Tekis oder wie die heißen. Das sind Strukturvertriebe. Und da erlebe ich teilweise Verträge, da wird's einem schwummrig. Ich erzähle mal aus dem Nähkästchen. Ich habe eine Dame beraten, die war bei mir auf einem Vortrag, weil ich bei der VHS, also der Volkshochschule, ab und zu mal solche Vorträge halte. Zum Thema ETFs zum Beispiel. Und die war bei mir, das ist eine ältere Dame, bereits in Rente, und die bat mich um eine Beratung. Dann habe ich mit der haben wir uns getroffen, und dann hat sie mir weil sie Interesse an ETFs hat oder so. Und dann sagte sie, ja, sie hätte da was abgeschlossen, sie wüsste aber jetzt nicht genau, ob das wirklich sinnvoll wäre. Sie wollte ETFs abschließen, aber dann hat sie was anderes gekriegt und sie wäre halt jetzt nicht mehr sicher, ob das so sinnvoll ist. Da haben sie dieser Dame bereits in Rente seiend eine private Rentenversicherung mit ETFs abgeschlossen, die eine Kostenquote von über 4% pro Jahr hat. Ich will aber nicht sagen, dass jeder dieser das ist natürlich ein Provisionstarif, ja, die hat keine Beratungsgebühr dafür bezahlt, sondern das läuft dann eben über diese jährlichen Kosten, geht das dann raus und landet natürlich nicht beim Kunden. Aber das ist nicht so, dass es das bei jedem Provisionsberater so ist. Das möchte ich nicht, falls das rübergekommen sein sollte, möchte ich diesen Eindruck nicht haben, erwecken. Es gibt anständige, vernünftige Leute, die halt über Provisionen beraten. Ich glaube, es einfach sinnvoller ist, über Honorar zu beraten, weil dann transparenter kann es nicht gehen. Ja? Man weiß, was man bezahlt hat, kriegt eine Rechnung, und ich habe kein Interesse, oder Honorarberater haben kein Interesse, Produkte zu verkaufen, weil sie an den Produkten nichts verdienen. Bei mir kann es sogar sein, dass jemand, bevor er mit 5 Produkten bei mir die Tür reinkommt und mit 2 wieder rausgeht, weil 3 gekündigt worden sind, weil sie nichts bringen.
Ich wollte an der Stelle sowieso nochmal sagen, auch aus IO-Sicht hier, wir veranstalten das ja auch gerade für unsere Mitglieder. Es geht hier, glaube ich, wirklich nur darum, einfach nur zu gucken, was möglich ist und nicht in Panik zu verfallen mit dem, was man schon
Nein.
hat. Fände
Nein.
ich sehr wichtig, weil wir ja alle in einer letzten Endes von außen zumindest mal betrachteten prekären Rolle sind. Da würde ich auch gerne das Narrativ innerlich ändern wollen. Also wir schauen nicht danach, in welcher Mist wir uns vielleicht schon befinden, sondern wir schauen eher danach mit dem, was wir haben, mit dem, was uns möglich ist, daraus das Beste zu machen und über eben eine unabhängige Beratung vielleicht oder wahrscheinlich ganz sicher als Bestes. Und jetzt hier nicht rauszugehen mit dem Gefühl, ich habe alles falsch gemacht und das kann ja gar nichts mehr werden. Das
Nein.
ist etwas, davon hat noch nie ein Selbstständiger und vor allem kein Illustrator oder keine Illustratorin profitiert. Und deswegen glaube ich,
Deswegen
sollte
habe ich ja,
das so
deswegen
halten
habe ich,
nochmal.
ja, deswegen habe ich zum Anfang gesagt, ich möchte motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen,
Genau.
weil selbst wenn man irgendwas gemacht hat, vielleicht was nicht
Ja.
optimal war,
Ja.
das bedeutet ja nicht, dass man das nicht ändern kann.
Ja,
Auch
genau.
wenn, ja.
In unserer großen Gruppe, in der wir hier sind, gibt es ja auch immer irgendwie jemanden, den man ansprechen kann und wo man weiterkommen kann.
Ja.
Ich bin ganz sicher,
Ganz
also
sicher.
diese große Zusammenhalt, den wir hier haben als Illustratoren, auch in Deutschland,
Mhm.
der wird da bei einigen noch mehr verhindern, als dass irgendwas Schlimmeres noch passieren wird. Deswegen nur noch ganz kurz an alle, es gibt bestimmt immer Mittel und Wege.
Gut.
Genau. Ich weiß nicht, wir sind jetzt 20 Minuten über 19 Uhr. Wie ist denn bei allen so die Stimmungslage? Ist noch Interesse da? Natürlich vor allem bei dir, Gunnar. Und
Also
ich gebe auch noch zurück an Magdalena.
ich stehe noch bis gerne noch bis ja, 7:45 kann ich noch weitermachen, wenn ihr noch Fragen habt.
Also Jens findet, das war ein gutes Schlusswort, Thilo. Ich stimme dem auch zu.
Es war
Aber
jetzt nicht zwingend als Schlusswort gedacht.
ich
Ich
fand,
wollte
es
nur
war ein
sagen,
sehr, sehr
weil ich so ein
schönes
bisschen Angst
Schlusswort.
hatte, als ich den Chat beobachtete, dass es doch bei einigen sich sowas einstellt wie, oh meine Güte oder so.
Nein,
Ich
das will ich um
cool
Gottes
auch schon
Willen.
oft gehabt in meinem Leben, nur mal kurz. Und es geht immer irgendwas noch. Also man sollte eher darauf gucken, was denn gut geht und noch gehen kann und nicht auf das, was vielleicht nicht funktioniert oder funktioniert hat. Ne?
Vielleicht
Ja.
sage ich da noch ein kurzes von
Ja,
meiner Seite, wenn wir dann
bitte
schon
sehr
bei
gerne.
Schlussworten sind. Also erstmal bitte, dass ich hatte gesagt, mein Ziel ist, zu motivieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also überhaupt darüber nachzudenken und mit den 4 Schritten sich eine Klarheit zu verschaffen, wo man gerade steht. Und dann kann man auch mit bestimmten Möglichkeiten, also bestimmten Themen, auch noch etwas erreichen. Ich glaube, das kann jeder von uns erreichen. Jeder kann da seinen eigenen Weg finden. Und dazu gehört erstmal ein bisschen Information. Ich glaube, das war relativ viel Information, die ich da heute rausgehauen habe. Und es kommt ja noch was nach zum Nachlesen. Und die Präsentation und die ganzen Links und so weiter. Und ich hoffe, dass ihr trotz der trockenen und etwas schwierigen und auch etwas komplexeren Thematik ein bisschen Spaß hattet, dass ich einige von oder viele Fragen von euch einigermaßen zu vielen Stellen beantworten konnte. Und ja, bedanke mich für euer Interesse und eure vielen Fragen und euer tolles Mitmachen bei dem Thema. Lasst euch nicht entmutigen, das geht.
Das ist doch wirklich ein tolles Schlusswort. Das geht. Das merken wir uns jetzt alle.